1. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von The Irrelevant! Yay! Mit Mandy.
Hallo. Und Noel.
Hallo.
Und Matthias.
Hey.
Und mir Robin. Hey.
Ja, oh, sorry.
Wir machen unsere Standardroutine und sagen dann, und außerdem mit unseren Gästen heute.
Das tut mir leid.
Du hast alles ruiniert. Mir wir sind manchmal eine halbe Minute drin.
Und schon das ist schon ein Desaster. Schon
ist alles kaputt. Ich muss direkt mal dazu sagen, ich bin etwas kränklich. Das heißt, ihr müsst heute das hauptsächliche Reden übernehmen. Und
gut. Endlich. Endlich. It's my time to shine.
Finale. Ja, wir reden heute über den wahrscheinlich besten Regisseur der Welt, der noch lebt. Quentin Tarantino.
Quentin.
Aber auch ein komischer Vorname eigentlich, oder? Ja. Habt ihr euch jemals mal über den Vornamen
Quentin gedacht? Aber Quentin ist doch auch ein deutscher Vorname.
Ist das ein deutscher Vorname?
Ja, ich kenne schon Leute, die Quentin
heißen. Nenne eine Person, die Quentin heißt in Deutschland.
Ja, Quentin halt.
Müller.
Also ich hatte wen im Kindergarten, der Quentin hieß.
Echt?
Ja.
Der aber vielleicht dann deswegen auch
Tarantino vielleicht. Tarantino.
Ja, ich war bei dem nee,
Kindergarten.
Er war
Tarantino.
Ja.
Ich bin 30. Ach, genau. Deswegen hat er die Jungs immer so komisch angefahren.
Ja.
Der gehörte da gar nicht
und den Mädchen auf die Füße geguckt.
Oh.
Ja. Bekennender Fußfetisch ist der gute Quentin.
Stimmt.
Deswegen hat er auch so ganz
echt,
komische
wirklich?
Szenen.
Ja, wirklich. Ja, auf jeden Fall.
Deswegen gibt es in Kill Bill diese 10-minütige Szene, wo sich hier Uma Thurman auf die Zehen guckt und dann so wackelt mit dem kleinen Zeh. Weil ihre im Film.
10 Minuten lang.
Also ja, sie geht nicht so lang, aber es ist schon unangenehm lang.
Oder bei Pulp Fiction, wo sie auch barfuß
ja, genau.
Die ganze Zeit die Füße verfolgt werden, wie sie durch den Raum. Es gibt Fußfetischismus gibt es auf jeden Fall sehr viel in dem Film.
Ja. Also ein Feinschmecker, wie man sagen würde.
Wieder was gelernt.
Aber bevor wir ins Thema einsteigen, gibt es natürlich die Feature-Frage. Wie geht es euch?
Ja.
Gut, danke.
Ja, das wollte ich ja wieder
zeigen. Was zeigt ihr da?
Hier ist ein Bild von Quentin Tarantino, wie er an einem Fuß lutscht.
Wow. Quality Content.
Und das sieht auch echt nach einem Kinderfuß aus. Irgendwie.
Nein, das ist ein Frauenfuß.
Das ist ein sehr kleiner Frauenfuß.
Ja.
Und garantiert schon über 18.
Ich bin noch
hoffentlich.
Ich frage mich nur, ist die Frau noch an dem Fuß dran? Also
es ist leicht gelb. So, ne?
Ja gut.
Aber sorry. Ist es vielleicht zur Probe aus der einen Szene bei hier Grindhouse? Weil da gibt es ja die eine Szene, wo die Schlangentänzerin so irgendwie Schnaps über ihren Fuß irgendwie bei ihm in den Mund kippt. War das er oder war das jemand anderes?
Das war er. Ja, okay. Stimmt, wo sie ihm auf den Fuß.
Das war wahrscheinlich der Grund, warum er den Film mitgemacht hat. Ne? So endlich darf ich das machen.
Gut.
Ja, wie geht's euch denn, ihr zwei Gäste hier? Noel kennt man ja schon aus Film, Funk und Fernsehen, Campus TV, Podcast, schon einmal Gast gewesen, aber neu hier dabei, der Herr Matthias.
Ja, mir geht's gut, mir geht's eigentlich sehr gut. Ich bin nur ein bisschen verkatert noch.
Okay.
Deswegen, ich nehme mir vielleicht die ein oder andere Denkpause, sei mir verziehen.
Also so ein dezentes Schnarchen im Hintergrund kommt, das bist du nicht mehr so.
Ja.
Ach ja.
Aber und dir so?
Ich bin krank, das hatte ich eben schon erwähnt. Danke, dass du zuhörst.
Hast du das prominente Husten nicht gehört, um das nochmal zu verdeutlichen?
Genau. Hallo, herzlich willkommen.
Ja.
Diese unangenehmen langen Pausen. Was sind denn eure ersten Berührungen mit diesem Regisseur? Habt ihr da irgendwas?
Mein Papa hat mich in Django gezwungen.
Django. Ich muss direkt immer an dieses Titeltheme denken. Das war das erste Mal, wo er im Film wirklich ein selbstgeschriebenes Lied drin hatte. In Django
Unchained. Das hat er nicht selber geschrieben.
Also nein, nicht selbst geschrieben, aber extra für den Film geschrieben.
Nee, auch nicht.
Ja, echt nicht?
Nee, das war für Django für den 60er Jahre Django.
Okay. Vergiss
Alter,
was ich gesagt habe.
Was machst du hier für Fake
News? Ey, wirklich. Deswegen holen wir uns Gäste hier.
So, der Podcast ist beendet.
Du bist raus, Robin.
Okay, nee, aber okay, du wurdest reingeschleppt in Django Unchained.
Mhm.
Nur eben, was bei dir? Was war der erste Film, den du geguckt hast und warum?
Der erste Tarantino, den ich gesehen habe, war Kill Bill. Und ich weiß gar nicht warum, das war so die Zeit, wo man einfach Filme geguckt hat.
Wie alt warst du so ungefähr?
14.
Ah, okay.
So 13, 14 und tatsächlich, aber da werde ich gleich noch drauf kommen, wenn wir Kill Bill näher besprechen, ist das der Film, weshalb ich halt Filme bis heute ziemlich geil finde. Und auch der erste Film, weshalb ich mich angefangen habe, mit Filmen auseinanderzusetzen und das Ganze hinter den Filmen dann auch so zu analysieren. Und das ist schon auf jeden Fall gerade Kill Bill sehr wichtiger Film für mich.
Ja, also das definitiv. Eine ähnliche Geschichte habe ich auch bei Pulp Fiction, weil es halt bei mir auch der erste Film ist, wo ich dachte so, hey krass, die Leute haben sich was dabei gedacht mit den Kameraschwenks und mit den Dialogen und was da im Subtext mitschwingt. Und ja, da hat mich dann auch zu einem, ich sag mal, mittelmäßigen Filmfan dann auch gemacht, auf jeden Fall. Was war dein erster Film?
Ich glaube tatsächlich auch Django, weil ich ja noch etwas jünger bin, bin ich, glaube ich, auch nicht ins Kino gekommen. Ich war noch damals noch keine 16, oder? Wann ist Django rausgekommen? 2011?
2012.
Ja, war ich 15. Ja. Bin ich nicht reingekommen, aber habe ich dann sehr schnell im Internet nachgeholt. Und ja, dann habe ich auch tatsächlich relativ schnell fast alle Filme nachgeholt dann.
Ja. Das ist auch so ein typischer Tarantino-Effekt eigentlich. Also wenn man so einmal gehookt ist auf seine Filme, dass man sofort anfängt, was hat er denn noch so gemacht? Bei mir war es halt, ich habe Pulp Fiction mir damals auf DVD geholt. Das war auch für mich so eine Zeit, ich glaube, ich war auch so vielleicht ein bisschen älter als 14, also 15, 16 so um den Dreh, wo ich ja halt dachte, es ist cool, Filme zu sammeln, es ist cool, Filme zu gucken. Aber dann habe ich halt Pulp Fiction angeguckt, dann so, oh krass, was hat er noch gemacht? Reservoir Dogs, direkt den nächsten hinterher gehauen. Und dann halt auch Kill Bill und die ganzen anderen Sachen nachgeholt und ja. Ist auf jeden Fall so der erste Regisseur, der für mich so eine Persönlichkeit dann auch in gewisser Art und Weise dann auch war. Weil gibt es eigentlich sehr, relativ selten, dass man wirklich Leute anhand des Stils oder der Filmwahl wirklich erkennen kann, oder?
Ja, es gibt noch den von, wer hat nochmal, Grand Budapest Hotel.
Wes Anderson. Ja, der bei dem auf jeden Fall auch noch sehr auffällig.
Aber das ist ja das Ding, das sind ja dann halt, also das sind ja dann die Regisseure, deren Stile man erkennt, über die du dann auch redest. Also du redest ja nicht über den Typen, der weiß ich nicht, siehst du, kann ich jetzt endlich mal Beispiel nennen, aber wenn du irgendeinen so mittelmäßigen Film siehst.
Standard.
Genau, irgendwie so der den letzten Jason Statham-Film gemacht hat. So, da hast du auch keine Ahnung, wer das ist.
Genau, ja.
Weil es halt
Standard ist. Aber es gibt lustigerweise auch viele Regisseure, auch namhafte Regisseure, wo ich auch argumentieren würde, ob die so einen einheitlichen Stil haben, wie zum Beispiel Steven Spielberg oder sowas. Wo ich jedes Mal denke, okay, der macht schon gute Filme, aber der hat auch ein riesen Budget dafür. Also das ist jetzt nicht wirklich schwer. Also gut, maß ich mir an, ich als jemand, der noch nie einen Hollywood-Film gedreht habe. Aber
noch nicht.
Was? Ich bin 24, habe noch keinen Hollywood-Film gedreht. Verdammt.
Also dann wird es auch nichts mehr jetzt.
Ne? Stimmt, ist jetzt rum. Das ist wie Fußballerkarriere.
Ja.
Irgendwann ist einfach der Zug abgefahren. Nee, aber ich denke mir halt so, ja okay, die sind halt okay, aber die sind dann doch noch sehr generisch damit. Also,
naja gut, wobei, also das ist jetzt ein Exkurs, aber bei Steven Spielberg ist es ja so, dass du daran denken musst, dass der quasi das geschaffen hat, was du jetzt als generisch bezeichnest.
Ja, gut, also, das stimmt schon, ja.
Deswegen.
Ja, klar, das ist auch schwer zu verallgemeinern, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt in Kinozeitschriften durchblätter und da steht halt der neue Steven Spielberg-Film neben dem neuen Tarantino-Film, ich würde mich wahrscheinlich eher für den Tarantino interessieren. Ja, weil der einfach.
Aber der neue Steven Spielberg-Film ist Ready Player One.
Ich bin ja noch nicht so hooked darauf, weil für mich, ich finde halt den Trailer.
Was?
Das ist halt so ein Markenschmiss, ne?
Das Buch ist genial. Hättet ihr mal alle meinen Rat bekommen, dieses fucking Buch gelesen. Ich hab euch monatelang damit in den Ohren gelegt. Wir kennen uns
gerade mit
dir. Wir kennen uns schon länger als ein Jahr. Old Times.
Genau, ich hatte auf jeden Fall letztens diese Benachrichtigung bei Facebook.
Dass wir ein Jahr befreundet sind? Genau. Ja, ich auch. Das war nicht schön.
Okay.
Ja, aber Diskurs. Ihr habt mir alle nicht zugehört. Und jetzt, weißt du was? Ihr seid selber schuld. Ich werde diesen Film sehen und mir denken, geil. Ganz ehrlich, das ist ein guter Film. Oder und ihr werdet denken, was geht hier ab?
Auch so mit der Euphorie. Das
ist ja jetzt
schon. Dann kann ich auch darauf verzichten, ehrlich gesagt.
Nein, aber ich kann ja jetzt noch nicht rumschreien.
Nee, irgendwie, keine Ahnung, ich finde, die Zeit ist vorbei. Also
ganz ehrlich, Noel, du gehst jetzt.
Nein,
die Zeit ist nicht halt vorbei. Doch,
erstens, 80er Jahre abgewichst ist durch. Also das ist... Es
spielt nicht mal in den 80er Jahren.
Naja, der Film nicht, aber das Spiel ist schon so eine Reminiszenz auf die 80er Jahre. Der Film meine ich. Das Buch, so. Das Buch ist schon so eine Reminiszenz auf die
80er Jahre. Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, das Buch.
Ja, wo die Person. Ja.
Das ist Buch, aber was er im Film liest, während er ein Videospiel spielt.
Genau, das. Nee, ich finde halt den Film, auch durch den Trailer, keine Ahnung,
das kann ich verstehen.
Es läuft halt die ganze Zeit. Also, ja.
Ja, der Trailer ist halt nun okay, aber vertraut mir doch mal.
Das Ding ist halt.
Vertraut mir nie. Ihr guckt ja auch nie Greatest Showman.
Alter, wenn du noch einmal diesen Film nennst, wirklich. Ich raste aus. Ich habe weniger Bock bekommen, dadurch, dass du den so oft erwähnt hast auf diesen Film.
Also 10. Mai kommt die DVD, 11. bin ich da, okay?
Genau, ja klar. aber ohne mich. Nee, es ist wirklich, ich habe mir auch den Trailer angeguckt, ich habe mich vollkommen gewundert, warum da auf einmal Overwatch-Brands und sowas alles auftaucht. Ja, es ist einfach so, hey, wir wollen Spielzeug verkaufen. Nein.
Es geht um, du kennst die Geschichte nicht, deswegen macht das alles keinen Sinn und wird mega einfach. Das ist ja persönlich. Ich nehme das wirklich persönlich.
Die Frage ist halt einfach für mich nur, ob der Film noch was anderes oder die Geschichte noch was anderes kann, als mir die ganze Zeit nur zeigen, ey, geil, da ist Tracer und da ist Freddy und da ist Jason und da ist der und da ist der Iron Giant und da ist, ey, das ist halt das Ding so, das ist wie Wreck-It Ralph hier, kennst du noch Ralph
Reich? Ja, klar, finde ich gut.
Der auch nur das war und danach war der scheiße. Also so ab der Hälfte, sobald dann die eigene Geschichte kam, hast du halt gemerkt, okay, der hat halt sonst auch nichts so.
Ja, stimmt. Wobei da immer noch, war das? Nee, das war ein Disney-Film, kein Pixar-Film, ne?
Ja.
Weil er hatte teilweise so Momente, so gerade am Ende, so dieses Finale, da musste ich schon ein Tränchen verdrücken. Also es war schon, wo ich dachte, oh, okay, du hast mich dann noch erwischt.
Aber hat auch tatsächlich eine Fortsetzung, ne?
Das soll jetzt so ein Online-Ding werden, ne? So
im Internet.
Candy Crush und
okay, krass.
Das hat ja bei Emoji schon so super funktioniert. Egal, wir schweifen ab. Zurück zu guten Filmen, zurück zu Quentin Tarantino. Wollen wir das chronologisch durchgehen? Ich habe ein paar Filme mitgebracht und ich glaube, wir können auch schon über den ersten reden. Reservoir Dogs, wer hat ihn gesehen? Okay. Beim
Podcast melden ist natürlich. Also
Noel und ich.
Ich habe den auch gesehen.
Ach, du hast den auch gesehen, okay, alles klar. Mag jemand die Story kurz zusammenfassen? Wer kriegt's noch hin?
Bei mir ist es tatsächlich auch sehr lange her. Ich wollte den noch gucken. Dann habe ich es bis letzte Woche nicht geschafft, als wir das eigentlich aufnehmen wollten. Und dann habe ich es jetzt bis diese Woche auch wieder nicht geschafft. Ja. Es geht um einen Raub.
Überfall, ja.
Ein Überfall. Ich weiß nicht, was sie ausrauben. Ich glaube, ein Juwelier.
Mhm. Ich glaube, ein Juwelier.
Und danach, es geht eigentlich, du siehst diesen Raub quasi nie, sondern der Film beginnt, wenn man jetzt den Prolog vorwegnimmt, also den man da aus vorlässt, der noch vor dem Raub ist. Der Film beginnt quasi schon nach dem Raub. Einer von denen wurde angeschossen von der Gruppe und dann treffen die sich in einem Lagerhaus und dann geht es ein bisschen darum, wer hat den Raub überlebt, wer kommt noch zurück und warum wurden sie überhaupt gefasst und wo ist die offene Stelle, wo das alles durchgesickert ist.
Ja, was quasi dann die Quest ist in dem Film, ist quasi, wer ist der Verräter von diesen verschiedenen, ich glaube es sind 9 oder 8 Leute, oder wie viel sind das?
Genau.
Alle nach verschiedenen Farben benannt, Mr. Pink, Mr. Orange, Mr. Blubbiblub.
Mr.
White.
Auch Mr. Blond.
Oh, stimmt.
Mr. Brown ist, glaube ich, Tarantino, oder?
Mr. Brown ist Tarantino, meine ich auch.
Oder hat er schon selbst mitgespielt? Das habe ich vollkommen vergessen, tatsächlich.
Ja, aber eine halbe Stunde, ich glaube die erste halbe Stunde oder sowas.
Ja, okay, alles klar. Wie fandet ihr den Film? War das, also zu dem Zeitpunkt kanntet ihr ja schon Tarantino, das war ja nicht euer erster Film, aber konntet ihr damals schon Elemente festmachen, die euch jetzt so an Tarantino noch faszinieren oder war das was komplett nur anderes?
Ich meine halt, bei mir war das relativ so, dass ich halt dann wirklich mit Django angefangen habe und da mal geschaut habe, was er dann noch so für Filme gemacht hat. Und ich glaube, ich habe dann wirklich dann chronologisch angefangen, die nachzuholen und dann nach Django mit Reservoir Dogs weitergemacht und das ist dann vielleicht schon ein sehr, sehr harter Cut. So.
Ja.
Weil ich glaube, ich war vielleicht 15, als ich den gesehen habe und es passiert faktisch echt nicht viel. So. Es ist ja sehr auf dieses Lagerhaus fixiert, so, also auch schon fast ein Kammerspiel.
Mhm.
Und
das sind so 80% in dieser Lagerhalle da, ne?
Das ist halt actionmäßig echt nicht so das Feuerwerk, so was vielleicht Django auch eher ist. Und deswegen fand ich den, glaube ich, damals sehr schwierig. Ich glaube, ich würde ihn mir jetzt auch gerne nochmal anschauen.
Ja.
Und ich glaube, die Dialoge machen es bei dem Film dann doch irgendwie.
Das ist ja auch so ein Stilelement beim Tarantino, dass halt die Dialoge von echten Menschen quasi stammen können. Auch diese Eröffnungsszene, die du eben meintest, wo die erstmal darüber reden, irgendwie ob die Trinkgeld geben sollen und worum es immer dann auch Songs
genau,
geht.
Genau, Like a Virgin.
Genau, Like a Virgin. Stimmt. Was echt schon, also das finde ich eigentlich schon geil. Vor allen Dingen, was damals, meine ich zumindest, so zum ersten Mal wirklich passiert ist, dass man sich einfach wirklich über Altersgeschichten einfach unterhält, so worum geht's da. Das sind halt hochgradig kriminelle Leute, so die in Mafias und sonst was unterwegs sind. Weil du halt sich halt über jeden Scheiß, über den wir uns auch unterhalten. So.
Ja.
Ist der Song gut, ist der Song nicht gut, soll ich jetzt Trinkgeld geben oder nicht? Und so, ja gut, wenn sie unterbezahlt sind, dann sollen sie halt einen anderen Job nehmen, ist mir auch scheißegal. Und das ist halt. Also, ja, das ist halt auch so ein Ding, dass bei Diskussionen irgendwie, also generell durch viele Filme auch, immer wenn du so eine Diskussion zwischen zwei Charakteren hörst, denkst du erst so, ja, okay, das scheint schon, also es klingt logisch, was er da sagt. Sagt die andere Person was, sagt er, gut, das hat ja auch einen Punkt. Ist jetzt aber auch nicht ganz unwichtig zu sehen.
Ja, das ist so eine Sache, die also hier angefangen hat, dann in Pulp Fiction und in den folgenden Filmen auch noch viel krasser wurde. Ich glaube, so in Pulp Fiction hat das aber trotzdem schon so ein bisschen den Höhepunkt erreicht, gerade so was die Dialoge angeht. Und irgendwie ist es ja auch so das Ding, wenn du dir Filme aus den 90ern anguckst, die nach Reservoir Dogs und Pulp Fiction rauskamen, viele haben das versucht auch nachzumachen. Und ich finde, wenn es beispielsweise auch in Reservoir Dogs, ich hab den jetzt nicht mehr so gut auf dem Schirm, aber ja, ich habe zumindest beispielsweise diese erste Szene mit Diana noch ein bisschen vor Augen. Und da ist das auch noch nicht so perfektioniert, wie er es später konnte. Ja. Und genau das Problem haben halt viele Leute, die versuchen, ihn nachzumachen auch. Also die reden dann...
zum Beispiel, ne? der versucht es ja ständig irgendwie.
Ja, wobei, der hat das auch schon ziemlich gut gemacht, aber das Problem ist halt, viele denken dann, ich lasse die jetzt einfach über irgendwas reden und es hat aber nichts damit zu tun. Das meinte irgendwer mal, ich weiß nicht, wer das war, dass in seiner Schule, als er Regie studiert hat, was so ungefähr um die Zeit rum war, wo Pulp Fiction auch rauskam, jeder Film Dialoge hatte, die nirgendwo hingeführt haben, nur um coole Dialoge zu haben. Und das ist ja das Ding, dass das halt bei Tarantino nochmal so ist, dass du durch die Dialoge eigentlich über die Charaktere was lernst und es eigentlich nicht so sinnlos ist, wie es auf den ersten Moment scheint.
Stimmt, das ist auch was, was mir auch beim zweiten Gucken erst aufgefallen ist, dass bei dieser ursprünglichen Diskussion ums Tippen, also ums Trinkgeld geben, dass man da schon so absehen kann, wer ist so auf der gönnerhaften Seite, wer ist so der andere Leute gerne anfeuert, also so sagt, ey, mach du doch und so. Das finde ich, sind so ganz kleine Nuancen, aber stimmt. Es sei denn, wenn andere Regisseure sehen, ah, das geht gerade voll ab, lass es auch mal machen und dann kopieren sie es einfach, aber ohne zu wissen, worum es eigentlich geht. Ich greife jetzt hier, glaube ich, schon ein bisschen was vor, aber ich fand es eigentlich ganz interessant, dass jetzt Reservoir Dogs und Pulp Fiction, über den wir ja gleich noch reden, beide in dieser Gangster-Schiene quasi spielen. Und dass man quasi so eine thematische Klammer hat zwischen Reservoir Dogs und Pulp Fiction und wo ist er? Django Unchained und Hateful Eight. Weil quasi Pulp Fiction so ein bisschen actionorientierter ist, genauso wie Django Unchained. Und Hateful Eight wieder so ein Kammerspiel ist. Quasi wie Reservoir Dogs. Und du quasi dann mit dem Kammerspiel beginnst, dann wird es actionreicher, dann kommt der ganz andere Shit, dann halt wieder ein actionreicherer Film und dann hast du wieder ein Kammerspiel quasi zum Abschluss, weil Tarantino hat ja auch immer mal gesagt, er will nur 8 Filme machen. Ich glaube, das hat er auch schon...
10.
10?
Ich glaube, früher hat er mal 8 gesagt und jetzt ist er wieder auf 10.
Ich glaube, warte mal, bis der 9 macht, dann sagt er 9.
Ich glaube, der hat nach Pulp Fiction gesagt, so, jetzt mache ich keinen Film mehr und dann kam halt noch Jackie Brown, Kill Bill, Death Proof, Inglourious Basterds, Django Unchained.
Ich mache nur 2 Filme.
Jetzt bin ich auf der Peak Performance.
Aber wie viele Sterne würdet ihr dem Film von 5 geben?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch die Frage, was der Lieblings-Tarantino ist, irgendwann würde ich einfach anfangen, alle aufzuzählen, mit Ausnahme von Death Proof und Jackie Brown vielleicht. Also die sind schon alle sehr nah beieinander. Also dem vielleicht 4,5, weil ich halt Pulp Fiction noch ein bisschen besser finde und dem halt 5 Sterne gegeben habe auf Letterboxd.
Und ihr so?
Anerkenntnis, Kopfnicken.
Ja, es ist schwierig, weil ich ihn so lange nicht mehr gesehen habe. Aber ich glaube, also 5 auf jeden Fall nicht, würde er 4 geben.
Ich kann es aber auch nicht sagen. Ich müsste den jetzt auch nochmal sehen. Aber aus der Erinnerung würde ich auch so 4 sagen. Das ist, glaube ich, eine gute Zahl.
Ja, aber halt auch, gerade wo du Erinnerung sagst, ich habe auch echt in Erinnerung, dass es halt so ein echt extrem blutiges und verstörendes Grundkonzept, also wie der Charakter wird, Spoiler Alert, in den Bauch geschossen und der leidet und schreit und weint und das ist irgendwie so, geht einem so durch Mark und Bein, das ist irgendwie ganz anders wie sonstige, auch andere Tode in anderen Filmen von Tarantino, also da wurde halt Gewalt noch, so ein Pistolenschuss, den steckst halt nicht einfach weg.
Ja, wobei, da gibt's auch schon, könnt ihr euch noch an die Szene erinnern, wo er dem einen Typ das Ohr abschneidet und dann das Ohr nimmt und dann die ganze Zeit in dieses abgeschnittene Ohr redet, um ihn dann, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber er redet die ganze Zeit in das abgeschnittene Ohr und versucht ihm so irgendwas reinzuflüstern halt. Das schon auch jetzt nicht so...
Ja klar, es ist immer noch quasi ein
normaler Film. Umgang mit Gewalt auf jeden Fall.
Nein, aber auch da, das wird er ja auch nicht so weggesteckt haben. Ich kann mich jetzt an die Szene nicht wirklich erinnern, aber ich denke mal, da wird schon nicht wenig Blut geflossen sein und Leidensschreie und so weiter.
Was ich halt auch sehr krass finde, ich meine, vor Reservoir Dogs kannte Tarantino ja keiner so und dafür sind die Schauspieler schon echt sehr krass, ne?
Ja, wisst ihr, wer dem guten Tarantino richtig unter die Arme gegriffen hat früher? Ja. Harvey Weinstein.
Oh, gut, dass aus dem das hat etwas Schlimmes geworden ist.
Das hat er ja früher auch noch ganz oft gesagt, dass er ohne Harvey Weinstein eigentlich auch nie hätte Film machen können.
Ja, das ist schon, es ist schon unangenehm, wenn man so im Nachhinein die ganzen tollen Sachen mit Hollywood und mit den Filmen und dann, ach, Harvey Weinstein. Oh, gut. Ja. habt ihr noch die Filme davor noch gesehen? Oder ich weiß nicht, ob die.
My Best Friend's Birthday, oder?
Ist ja My Best Friend's Birthday? Ach ne, True Romance kam später.
Mhm. Aber My Best Friend's Birthday ist ja auch irgendwie verbrannt mal. Also der ist auch nicht so ganz.
Der ist unvollständig, steht
hier. Genau, der hat den nie ganz fertig gemacht und dann ist die Hälfte davon auch noch verbrannt. Also du kannst den gar nicht richtig sehen.
Ja, das klingt irgendwie so nach, von wegen, mein Hund hat hier mein Hausaufgaben gefressen. Aber
gut. Aber der hat davor, glaube ich, hat er sich so ein bisschen auch in die Szene geschmuggelt. Kennt ihr noch Golden Girls?
Ja.
Oh, die Elvis-Szene.
Die Elvis-Szene, ja. Genau. Nee, das ist dieser Sitcom mit den drei.
Ach so, okay. Frauen. Ich war gerade bei. Nein, bei Golden Boy hieß der, glaube ich. Das war bei MTV, da wo so ein Junge immer in so prekäre Situationen geworfen wurde, wo er unter Frauen irgendwie putzen musste oder so. Das hat eine ganz unangenehme Situation gehabt.
Was? Das ist ein Anime?
Das ist ein Anime. Ja, ich gucke das gerade mal nach, aber red mal über Golden Girls.
Wollte ich eigentlich nur sagen, dass es halt, glaube ich, bevor der den ersten Film gemacht hat oder so, hat er sich da irgendwie reingeschmuggelt, weil er gesagt hat, er ist Elvis Impersonator.
das war irgendwie eine Szene, wo es ja um Elvis ging und dann so 10 Elvis-Imitatoren da waren und dann unter anderem halt auch Quentin Tarantino. Ich glaube, er hat sich ja sehr oft auch als Schauspieler versucht, aber.
Das ist kläglich gescheitert.
Ja, schon.
Hier, Golden Boy handelt von einem jungen Mann und Vagabund namens Kintaro Oe, welcher mit seinem Mountainbike durch Japan reist, um in der Schule des Lebens zu lernen, nachdem er sein Jurastudium abgebrochen hat.
Dieses?
Nein. Das ist der Manga zum einen, aber es ist wirklich ein sehr, sehr komischer Anime, der auf MTV lief. Kann ich aber empfehlen, der ist ganz lustig und hat irgendwie nur 5 Folgen oder so.
Was mich noch interessieren würde zu Reservoir Dogs, könntest du mal nachgucken, wie viel Budget der hatte? Weil ich meine, es waren irgendwie nur 3 oder 4 Millionen. Und das finde ich halt so krass, wenn du irgendwie, ja, aber wenn du heute
für Hollywood-Standards
Millionen siehst, du siehst halt nicht den gerechtfertigten Unterschied so von 100 Millionen, finde ich, zu dem Film.
Die meisten Schauspieler da waren ja auch noch zu dem Zeitpunkt keine, also ich meine, so ein Harvey Keitel schon, aber beispielsweise Steve Buscemi, das habe ich letztens nochmal gesehen, auch als er in der Talkshow war, meinte er auch, der lebt bis heute in New York und nicht in L.A., weil er sich leisten kann, nicht in L.A. zu wohnen, weil er von Anfang an mit seiner ersten Schauspielerfahrung halt da gesammelt hat in dem Film und Tarantino den super großen Gefallen getan hat in der Eröffnungsszene. Also kennt ihr die Eröffnungsszene, wo sie alle so in Slow Motion laufen und dann irgendwie back halt. Genau. Und ihm mega großen Gefallen getan hat, indem der einfach die Schauspieler in Close-Up gezeigt hat und dann die Namen darunter eingeblendet hat. Und er meinte, das war krass, weil dadurch konnten die Leute ihn direkt mit dem Namen assoziieren und er musste eigentlich nie sich so große Mühe machen in L.A. danach, weil er halt einfach da mitgespielt hat und direkt die Leute wussten, wer er ist durch diese Szene.
Das ist halt schon geil, weil Tarantino macht ja auch ständig solche Sachen mit Texten, wenn er von der einen Szene zur anderen geht. Ich denke da an Django Unchained, wenn er dann so Mississippi ganz groß einmal drüber laufen lässt oder halt Anfangscredits nochmal reinbringt, die halt kreativ einfach sind, wo du direkt die Leute auch siehst und sofort denkst, ah, okay, alles klar, der ist das. Aber wo du gerade das Cast wirklich meintest, das sind ja wirklich auch Sachen oder Leute, die er halt auch nachher treu geblieben ist, wie zum Beispiel Michael Madsen, der dann noch in Kill Bill da noch eine große Rolle hat. Aber auch ein Cast, den könntest du halt heute mit so einem Budget auf jeden Fall nicht mehr dabei packen. Also auch Tim Roth oder Tim Steve, als Steve Buscemi hast du ja eben schon.
Tim Roth ist einfach der beste Mann.
Ich liebe so Tim Roth. So gut, ey. Wirklich.
Kennt ihr noch Lie to Me?
Lie to Me? Nee.
Die Serie?
Ich frage mal kurz mein Gehirn.
Ja, mega gut. Das ist der spielt einen Typen, der.
Entschuldigung.
Der quasi an kleinen Merkmalen, an so Mikroemotionen sehen kann, ob du lügst oder nicht, oder generell, was deine Emotionen sind. Das war so ein Crime-Ding. Das war ganz cool. Das war echt
zum 2009?
Mhm. Ja. Wurde aber abgesetzt.
Schade.
Aber so viel dazu.
Genau, so viel dazu. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Film über, der wohl der bekannteste ist und den jeder geguckt haben sollte.
Ich habe ihn geguckt.
Ich gucke ganz dezent in deine Richtung,
Mandy. Ich habe ihn geguckt.
Ein Quentin Tarantino-Film, Pulp Fiction, hier in meiner formschönen Steelbook Edition. Ich mir nicht halt nehmen lassen, dass ich mir die hole. komplett sinnlos, weil ich gar nicht eigentlich der Sammler davon bin, aber ich habe, glaube ich, irgendwie 3 Filme oder so, musste ich auf Blu-ray und dann nochmal in der Steelbook Edition haben. Das war Pulp Fiction, Big Lebowski und noch ein Film, aber der fällt mir gerade nicht ein. Speed Racer oder so, keine Ahnung.
Zu welcher Collection gehört der denn?
Zur Miramax Collection.
Ach so.
An der Seite hat er sogar eine Nummer, glaube ich. Oh. Wo du irgendwie die Top 10 Miramax Filme irgendwie angucken kannst. Cool. Auch gut, dass da kein Inlay oder sowas drin ist. Ist auch super. Toll.
Ich glaube halt auch, dass das Cover bzw. das Filmposter ist so wahrscheinlich vielleicht das meistverkaufteste Filmposter aller Zeiten. So. Ich
mein, wer hat es bei der Couch hängen?
Ja.
Maurice hat es auch.
Ja, das stimmt, ist. Ja. Es hat halt so ein. Also mittlerweile hat es echt einen unangenehmen Vibe neben dem Soundtrack von Pulp Fiction von so Studi-WG. Es ist so wirklich keine WG ohne. Aber du hast den jetzt letztens erst gesehen.
Ja, wann? Vor einer Woche?
Ungefähr, ja.
Wie war denn dein erster Eindruck von Pulp Fiction? Du kannst ruhig ehrlich sein, wir sind ja offen für andere Meinungen.
Ich habe ein bisschen Angst, ihr seid in der Überzahl. ja. Nun.
Keine gute Einleitung.
Ich fand ihn auf jeden Fall ganz cool. Aber ich bin jetzt nicht der größte Fan.
Aber du hast ihn auch nur einmal geguckt.
Ja, ich habe ihn nur einmal
geguckt. Das ist halt, glaube ich, auch mal. Oder würde dir das.
Und ich hatte den größten Spoiler Menschen neben mir.
Das ist nicht alles, wahr. Doch. Das war nur ein kleiner
Hinweis. Denk nur mal drüber nach, dass vielleicht nicht alles zeitlich nacheinander kommt. Cool, danke.
Ja, aber das war nach 45, also nach 3/4 des Films ungefähr, weil sie die ganze Zeit fragen, hä? Ich war tot.
Das war schon nachdem John Travolta tot war und er wieder auftauchte.
Ja, so.
Ja, gut, aber das ist dann ja, das ist ja dann kein Spoiler. Das ist dann einfach.
Das war nur eine Erklärung in dem Sinne.
Dass man das nicht merkt. Also.
Wir waren da noch gar nicht.
Nee, aber es war schon fortgeschrittener Film. Also es war jetzt nicht nach 10 Minuten.
Ja, okay, nach 15. Nein, aber also, ja, der war schon cool gemacht, aber ich fand halt einfach diese Handlungsstränge so und dann, dass man das so durcheinander macht, das war halt irgendwie so bisschen unnötig, meiner Meinung nach.
Sei doch ehrlich, dir hat einfach Hugh Jackman gefehlt, der gesungen hat.
ganz ehrlich, es war Zac Efron.
Stimmt, Zac Efron in Pulp Fiction. Ey, gib mir das Geld fürs Remake.
Oh ja.
Ganz ehrlich, bei Hateful Eight springt hier, wie heißt er? Channing Tatum.
Aber Channing Tatum ist ja auch ein cooler Dude, kannst du nichts gegen sagen.
Er ist halt schön, er kann tanzen und er ist noch ein nicer Dude.
Ja.
Er ist halt einfach. Nicer Dude.
Aber der gehört doch nicht zu den 8, nee. Oder?
Nee, der spielt, der stirbt aber auch recht schnell, oder?
Ja, Spoiler, der kommt irgendwie aus dem.
Ach, Spoiler.
Ja, es ist allein schon ein Spoiler, dass du überhaupt sagst, dass der da mitspielt. Ja,
eigentlich schon. Zu mir immer sagen, Spoiler, aber.
Ja, aber ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden jetzt.
Ja, also es war schon okay, aber ich verstehe nicht so ganz, weil ich glaube halt auch, dass ich irgendwie nur von Typen höre, die diesen Film absolut feiern. Und ich glaube, es ist halt einfach so ein Männerding.
Nee.
Ich glaube schon nicht, weil ich höre das nur von, also nur von Männern, die dann sagen, oh mein Gott, das ist so ein geiler Film.
Ich glaube nicht, dass es so ein Männerding ist. Ich glaube halt wirklich einfach, dass wenn er mit dir klickt, klickt er wirklich krass mit dir.
Willst du jetzt sagen, ist dumm oder was?
Nein, ich glaube halt wirklich, dass du, wenn du den nochmal guckst und dann vielleicht nur ein drittes Mal eine Chance gibst, dass du dann irgendwann Sachen entdeckst und du denkst so, okay, cool, darauf spielt er hinaus, weißt du? Dass du beim ersten Mal fand ich ihn auch nicht so mega geil, aber habe ich halt nochmal eine Chance gegeben, habe ich mir mal so ein bisschen Begleitmaterial dazu angeguckt und dann denkst du schon so, ach nee, geil, stimmt, dann kommst du halt auf diese Interpretierungsebenen von wegen, wenn sie da über diese was war das nochmal? Diese Massage, diese Fußmassage. Mhm. Und dass der Typ dann aus dem Fenster geworfen wurde. Und dann stehen die halt vor der Tür, wo sie den Auftrag erlegen müssen. Und dann gucken die auf die Uhr. Naja, es ist noch nicht so weit. Und diskutieren das erstmal noch aus. Ja. Und dann gehen sie erst zur Tür und machen dann ihren eigentlichen Job. Was ich halt schon irgendwie krass finde, von wegen nicht diese Diskussion ist quasi Nebensache, sondern der eigentliche Mord, der eigentliche Job, was sie quasi machen, der ist Nebensache. Und das finde ich halt, es ist halt einfach krass, wenn man sowas halt nach und nach immer mehr entdeckt.
Ich finde auch, Pulp Fiction ist ein Film, den sollte man definitiv mehr als einmal gesehen haben.
Also, nicht nur, dass es reicht, dass man sagt, den muss man gesehen haben, den muss man mehr als einmal gesehen haben.
Ja. Ich leg euch, hallo, ihr hört auch nicht auf meine Empfehlungen. Ihr habt kein Recht darauf zu beharren, dass ich eure Empfehlungen gucke.
Weil unsere Empfehlungen haben schon den Test der Zeit bestanden.
Ja, nee.
The Greatest Showman muss ich noch beweisen.
Du sprichst diesen Film jedes Mal an. Ich wollte jetzt eigentlich auf was anderes anspielen. Auf
Ready Player One ist noch nicht draußen.
Okay, Entschuldigung.
Wir schweifen ab.
Ja.
Mag sich denn jemand zumuten, diesen Film kurz zusammenzufassen?
Ich glaube, man muss den auch nicht zusammenfassen. Es geht um verschiedene Geschichten. Wir werden jetzt gleich nochmal über die einzelnen Geschichten im Separaten reden, ganz kurz. Deswegen müssen wir den jetzt nicht zusammenfassen.
Ja gut, das stimmt.
Ich will nur kurz zu Anfang sagen, wobei das Hand in Hand geht, dass ich tatsächlich Pulp Fiction gut finde, sehr gut sogar, aber ich leider auch mit jedem Mal, den ich den sehe, immer mehr merke, dass der vielleicht heutzutage nicht mehr so gut funktioniert, wie er in den 90ern funktioniert hat. Und das mag dadurch sein, weil, also ich spreche dem Film auch überhaupt nichts ab und ich sage auch, das alles, was der macht, hat er ja begründet, so das Steven Spielberg-Ding, aber ich glaube einfach, dass du mittlerweile diese Sachen schon zu oft gesehen hast, als dass die dich nochmal, also dass die mich nochmal so kicken. Also ich finde beispielsweise, wie viele gibt es insgesamt, wie viele Episoden? 4 Stück?
Ich glaube, es sind 5.
5 verschiedene Episoden?
Also es sind 3 Episoden, die miteinander verwoben sind. Also es gibt, glaube ich, mehrere Kapitel.
Genau.
Aber es sind 3 Hauptstränge.
Ja, okay, dann die 3 Hauptstränge und von denen ist zum Beispiel ein Strang da, den ich eigentlich, wenn ich den gucke, jedes Mal überspringe. Weil ich den absolut...
Den im Café?
Nee, die ganze Boxergeschichte.
Findest du also,
die? Ich finde die gesamte Bruce Willis-Geschichte so langweilig. Das ist tatsächlich eine Sache, die zieht für mich diesen Gesamteindruck vom Film leider so runter. Und ich finde, dafür im Gegensatz ist halt die ganze Mia Wallace und Vincent Vega-Geschichte, wo sie halt sich das Heroin durch die Nase zieht und so. Das ist mit das Beste und ich liebe das. Ich könnte mir das alleine angucken, einfach nur. Aber dann, sobald Bruce Willis kommt, fange ich echt an, den Film vorzuspulen.
Aber was findest du denn in dieser Szene so schlimm?
Ich finde, also die ganze Bruce Willis-Geschichte an für sich mit dieser Uhr schon so... Also das läuft auf nichts hinaus. Das hat keine Charaktere, die ich interessant finde. Erstmal diese 10 Minuten Taxifahrt. Das ist schon eine Sache, die mich so unglaublich stört. Weil da passiert einfach nichts. Das ist auch das Problem. Da hat Tarantino selber einen schlechten Tarantino gemacht. So. Also, weil das ist eine 10 Minuten Taxifahrt, in der nichts passiert.
Naja, gut. Also das kannst du so auch nicht sagen. Ich meine, der Typ hat gerade jemanden umgebracht und...
Das weiß er zu dem Punkt ja noch gar nicht. Er weiß ja nur, dass er ihn K.O. geschlagen hat.
Dann ist die Situation ja noch wichtiger, weil er es dann erst erfährt durch die Taxifahrerin.
Aber gut. Ich gebe dir recht, ich finde den Dialog auch nicht so ikonisch wie jetzt zum Beispiel den Eröffnungsdialog im Auto, wo sie über
Burger King und Royal Cheese.
Aber ich finde insgesamt, weil du ja meintest, du kannst nicht so klar sagen, welcher Tarantino für dich der Beste ist.
Ja.
Das ist, glaube ich, bei mir definitiv Pulp Fiction. Also, wenn ich mir den anschaue, dann denke ich mir danach, ich könnte mir direkt nochmal anschauen. So. Also, ja, für mich ist er auch echt so sehr, sehr gut gealtert und er funktioniert absolut für mich noch genauso.
Das ist aber das Ding, was du, glaube ich, eben angesprochen hast, dass man halt, je mehr Filme man guckt, desto eher gehört das zu so einem, das nimmt man gar nicht mehr in der Bewertung so auf Platz 1 wirklich wahr. Sondern es rotiert so ein bisschen aus bei mir in meiner Bewertung, weil für mich war es auch jahrelang. Also ich habe nie wirklich einen Platz 1, sondern mehr so eine Konglomerat aus Platz 1, Platz 2, Platz 3, die sich immer wieder so abwechseln. Und Pulp Fiction gehört auf jeden Fall mit dazu, auch heute noch. Aber über den denke ich halt nicht immer nach. Wenn ich jetzt gefragt werde, so von wegen, hey, was ist dein Lieblingsfilm? Dann denke ich so, okay, was habe ich denn zuletzt gesehen? Was war eigentlich richtig cool? Und dann denke ich an aktuellere Filme. Und dann merke ich schon, dass der so immer wieder so ein bisschen in Vergessenheit rutscht. Und dann habe ich ja noch viele...
Pulp Fiction?
Ja, halt so von wegen, ich weiß nicht, das ist halt... Den habe ich halt vor so langer Zeit zum ersten Mal gesehen. Mhm. Und ich finde halt jedes Mal, wenn ich dann drauf komme, ja klar, okay, Pulp Fiction, klar, muss ich eigentlich das sagen. Aber dass halt so ein Zwang ist eigentlich zu sagen, Pulp Fiction ist so mein Lieblingsfilm, finde ich eigentlich schon fast wieder so ein bisschen... Das ist, glaube ich, dieses Ding mit überhyped oder so, weil schon so viele Leute das sagen.
Ich finde das geil, wie diese Stimmung in dem Raum gerade einfach so gekippt ist. Pulp Fiction ist der beste Film der Welt. Ja, aber eigentlich...
Nein, Scheiße. Er ist immer noch der beste Film von Tarantino, würde ich mal behaupten. Mit vielleicht, also es kommt natürlich darauf an, welche Richtung man geht. Ne?
Wenn du objektiv gehst, würde ich das vielleicht sogar unterschreiben.
Ja, also ich sag mal, der ist wahrscheinlich der, wo noch am meisten passiert und der am komplexesten ist zu verstehen. Ja. So, wenn du in die Action-Richtung gehst, dann würde ich vielleicht Kill Bill bevorzugen. Wenn es halt in die Trash-Richtung geht, kann man sowas wie Django Unchained nochmal mit reinbringen. Aber so im Großen und Ganzen ist Pulp Fiction auf jeden Fall schon so ein so ein legendäres Mahnmal fast schon der Filmgeschichte, das man nicht übersehen kann eigentlich.
Ich finde, er hat halt alles so, was ein guter Film braucht. Er hat coole Action-Szenen. Er hat Uma Thurman und halt die krassesten Dialoge so in der Filmgeschichte, finde ich. Allein die Autofahrt am Anfang von Jules und Vincent, es ist einfach legendär, so geil. Ja.
Und die Musik.
Musik ist ja, glaube ich, durchgehend eigentlich ein sehr hohes Merkmal bei Tarantino-Filmen auch. Wirklich Hand ausgelesen, wie so Trauben für einen guten Wein. So.
Ja.
So pickt er sich da die Tracks da zusammen.
Wobei, die Musik fand ich auch ganz gut.
Perfection ist ja auch wirklich, also von den Soundtracks her, auch wirklich mit der Beste.
Ja, finde ich auch.
Und ja.
Okay, aber wollen wir mal die einzelnen Storystränge so ganz kurz durchgehen? Okay. Und zwar, der ganze Film beginnt ja gar nicht erst mit dieser Burger-Szene, sondern mit Honey Bunny und Pumpkin, die sich in diesem Diner diesen Dialog dann liefern, wo kurz bevor sie halt das Diner da ausrauben.
Fand ich nervig.
Fandst du die nervig?
Ja.
Warum?
Besonders am Ende. Ganz echt, diese Frau, was ist mit ihr? Sie war super nervig.
Gut.
Sie war total überfordert mit der Gesamtsituation. Entweder sie überfällt jetzt dieses Café oder nicht.
Ja gut, aber vielleicht ist das natürlich auch dieses Ding, dass, ich glaube, Tim Roth ist in der Szene, der Pumpkin spielt, dass er sie so ein bisschen dazu drängt, das zu machen. Weißt du? Sie will ja da
so
ein bisschen so werden.
Ja, aber ich finde einfach, das fand ich sehr anstrengend zu sehen.
Ich will auf jeden Fall sehr gerne mal eine Bank mit einem Telefon ausrauben. das ist mein Ziel.
Ja, stimmt, ja. Das sagen die ja.
Ja.
Vor allem, was die damals schon gedacht haben mit dieser neuen Technik, mit dem Telefon.
Ja, genau.
Was soll denn heute passieren? So, heute kannst du dich eine Bank hacken. Und Bitcoins, darüber gar nicht drüber reden. Und danach kommt ja dann quasi der Vorspann. Und dann geht's dann zu der Situation mit dem...
Im Auto.
Genau, oder? Royal with Cheese.
Das fand ich lustig.
Was ist ein Dialog, oder?
Ja. Dass die darüber diskutiert haben.
Ja.
Das hat mir Freude bereitet.
Was ja super grotesk, so, weißt du, die fahren zu einem Mord und reden dann über Burger in Europa.
Ja,
weil ich finde es halt auch irgendwie so geil. Also ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass Tarantino irgendwann mal diesen Dialog wirklich hatte mit einem Kumpel von ihm und dann auch wirklich diese Gegenfrage kommt, so, ja, wie haben sie da eigentlich einen Whopper genannt? So, ja, keine Ahnung, bei Burger King White. Das finde ich aber so eine geile Antwort darauf, wo ich wirklich echt schmunzeln musste, auch schon beim ersten Mal. Und, ja, auf jeden Fall richtig, richtig geil. Aber auch dieses Bibelzitat, was gebracht wird, das ist ja auch so, glaube ich, gar nicht in der Bibel wirklich drin. Das ist auch einfach nur erdacht. Ja, dann haben wir die Vincent Vega und Marcellus Wallace Geschichte. Beziehungsweise Marcellus Wallace Frau. Das war ja deine Lieblingsszene.
Ich finde, das ist mit die Beste einfach. Zählt er jetzt auch schon dazu, wie er sich am Anfang das Heroin kauft?
Ja, ne? Ja, stimmt. Ja.
Genau.
Das ist auch lustig.
Ich finde beispielsweise hier den, wie heißt der in dem Film? Heißt der Eric? Ne, ich glaube, Eric heißt der Schauspieler.
Lance.
Ja. Den finde ich auch super. Super geil.
Das ist eigentlich der Dude von Big
Love. Ja, so ein bisschen. Ja. Und generell die Szene, wie er dann in das Haus kommt und sie die ganze Zeit nur über diese Sprechanlage mit ihm redet.
Mhm. Und es ist halt ein klares Powerverhältnis zwischen den beiden, weil sie weiß ganz genau, dass er nur da ist, weil sein Boss ihn darum gebeten hat. Und sie nutzt das vollkommen aus, spielt die ganze Zeit so damit.
Und halt dieses, natürlich das Meme.
Ja, genau, wo er dann voll stoned da durch diesen Jackrabbit Slim läuft und da erstmal gar nicht checkt, was er jetzt so abgeht. Das ist sehr...
Jackrabbit Slim. Ich will so einen Laden.
Das wollte ich auch sagen. Ey. Wie geil ist es, einfach in so einem Wagen zu sitzen und einfach Burger zu essen. Ey. Richtig
super
geil.
Gut.
Super gut, ey, wirklich.
Ja, generell, also ich finde halt dann auch, dass es dann erst richtig losgeht, wenn sie halt die Überdosis kriegt und dann diese ganze Szene, wo sie dann noch dann versuchen, das Adrenalin in ihr Herz zu bekommen. Und generell dann, ich mag das einfach, das ist halt... Finde ich eine coole Geschichte. Weiß ich nicht, das ist auch nicht mehr, so rund, nicht weniger.
Ich, ne? Aber ich finde es halt auch, also ich finde auch krass, was für ein Bruch da einfach herrscht, weil erst hast du diese für ein Date bei einem Mann, das Schlimmste, was passieren kann, wenn die Frau sagt, ich möchte tanzen. Ich so, oh nein. Erstmal hast du dann diese Szene, wo dann auch so mega viel so Spaß und ein bisschen Jackrabbit Slims, alles mega viel Fun. Und dann auf einmal sind die halt dann zu Hause, den Pokal haben sie auch gar nicht gewonnen.
Genau, geklaut. Das wollte ich mich gerade sagen.
Ja. Was ich auch sehr gut finde, so ein kleiner Nebengeschichte.
Aber ist es denn ein Date?
Eben nicht, es ist so ein Halbdate.
Eben nicht, oder? Aber sie ist also, doch verheiratet.
Sie ist verheiratet,
aber... Mit dem Gangsterboss.
Ja, genau. Das wäre doch das Dümmste mit...
Das sagt er doch auch noch, deswegen steht er dann später noch auf der Toilette und muss sich selber noch einreden, dass er da jetzt nichts versucht.
Ja, genau. Vor allen Dingen hat er ja kurz vorher mit Samuel L. Jackson die Geschichte gehört, dass jemand aus dem Fenster geschmissen wurde, weil jemand ihr eine Fußmassage gegeben hat. Mhm. Also, das meine ich halt mit, von wegen Uma Thurman spielt diese Szene halt wirklich komplett aus für sich. So. Mhm. Sie will wirklich den maximalen Spaß daraus holen und dann halt wirklich ihn so fast dazu bringen, aber immer noch quasi denyen und so. Was wollte ich danach noch sagen? Achso, das ist halt dann wirklich von der einen Szene, wo noch alles so Spaß ist, sie dreht die Musik auf, ne, geile Drogen und so. Und dann auf einmal kommt er halt vom Klo wieder und bam, da hast du erstmal null Linie, so. So kompletter Drop von Emotionen her. Und
weil ich auch echt lange nicht gerafft habe, warum sie das. Bis ich das irgendwann mal gelesen habe.
Damals war man noch unschuldig, ne?
Ja, wirklich, das ist halt das Heroin ist, das sie da gezogen hat. Und dann, ach so.
War das Heroin oder war es Koks?
Nee, es war Heroin. Sie hatte das Heroin in seiner Jackentasche für Koks gehalten und hat es halt dann.
Ach, shit. Deswegen ging es ihr nicht gut.
Ja, genau. Ja, das ist der Punkt.
Oh.
Also auch was
ich dachte einfach, sie hätte eine Überdosis genommen an Koks.
Nee, das dachte ich halt auch immer, aber das ist halt viel zu krass eigentlich. Also die Welt,
sie ist ja erfahrene Koksnehmerin, was man auch vorher sieht. Koksnehmerin.
So. Das kann man sich gut mal in den Lebenslauf schreiben. Also.
Ich habe Berufserfahrung.
Anfänger fortgeschritten.
Fließend.
Bitte Vertiefungskurs.
Koks, klasse Beats.
Voll geguckt, LKWs fahren. Sehr schön.
Ja, aber das ist mir auch nicht aufgefallen.
Aber deswegen gibt es die Szene, wo er dann bei dem Dude Heroin spritzt, weil man dann sieht, dass er weiß
wohl, ja, nee, er sagt ja sogar noch, dass er keine Ballons mehr hat, sondern nur noch Tütchen, wo halt das Koks sonst reinkommt. Und deswegen hält sie es halt auch dafür, weil er es nicht mehr in dem normalen Aufbewahrungsgefäß für Heroin hat, sondern aber für Koks.
Ich habe eine Frage, und zwar kann man Heroin durch die Nase ziehen?
Ja, und läuft das nicht so gut.
Nee, weil, also, das muss man doch auflösen.
Ja, deswegen hat er es ja
angezogen, als er es genommen hat. Ja, aber hat es denn eine Wirkung, wenn du es nicht auflöst und durch die Nase ziehst? Ja, du fällst in Ohnmacht.
Wie Uma Thurman.
Ja, cool. Es kann ja sein, dass die das irgendwie anders darstellen. Ach so, das war jetzt einfach eine Frage.
Also nee, da habe ich keine persönlichen Erfahrungen.
Ich auch nicht, Papa.
Vielleicht. Nee,
oder vielleicht. Nein, aber Leute, wir können gerne uns im nächsten Podcast alle mal ein bisschen Heroin besorgen. Und dann
Hausaufgabe.
Ja. Wir machen einfach diesen Podcast. Wir machen einfach einen Podcast ab sofort immer unter irgendwelchen anderen Einflüssen. Wenn wir dann einen Sherlock-Podcast machen, machen wir so drei Nikotinpflaster hier so hin und machen wir dann Nikotineinfluss.
Aber ich glaube, wenn wir als erstes Heroin schnupfen, ist dann nie vorbei.
So anderthalbstündig, wir einfach nur so liegen, hört so blubbern von Schaum oder so.
Wäre eigentlich auch mal ganz witzig.
Ach ja, mega witzig. Da habe ich richtig Bock drauf. Die goldene Uhr, die ganze Boxer-Butch-Story.
Fand ich komisch.
Es ist halt diese mega weirde Szene in diesem SM-Keller, wo die dann
übernachten. Das mit Hinkebein, ey, das ist echt. Ich verstehe das
Hinkebein.
Das Hinkebein.
Finde ich krass, sich sowas auszudenken, ist schon hart, ey.
Was ist da nochmal genau passiert?
Also, Marcellus Wallace hat Butch quasi Geld.
Sieht man den Wallace jemals?
Ja, das ist der nachher mit
ihm in den Keller. Der Schwarze.
Der vergewaltigt wird.
Ah, siehst du?
Jetzt sind wir nämlich soweit. Jetzt klickt es nämlich so langsam bei dir.
Ich habe jetzt nur mich erinnert, wer es war.
Nee, aber
war der bei dem Boxer?
Genau.
Genau.
Der halt vergewaltigt wurde von diesem komischen Pawnshop-Besitzer.
Ja. Das war super abgefuckt.
Das war mega verrückt, ey. Auch, auch so kleine Nuancen mit den Sounds, so dieses Fingerklappen auf diesen Kopf von Gimp. Das ist echt mega weird.
Ich verstehe halt nicht, was die Boxergeschichte da zum Gesamtbild beiträgt.
Ja, es ist halt eine separate Geschichte
davon. Ja, aber...
Ja, aber es entwickelt sich dann einfach. Er fährt ja dann quasi zurück zu seinem Haus, um die Uhr zu holen.
Ja.
Und wird dann auf dem Weg, glaube ich, von Marcellus Wallace gesehen, oder?
Nee, jetzt müssen wir... fangen wir kurz
vor an. Ah, das mit dem Motorrad, ne?
Also das
ist genau.
Ja. Nee, aber er fährt ihn doch an, oder? Irgendwer fährt wen an?
Ja, mit dem Auto fährt
er. Butch fährt Marcellus Wallace an, aber ich glaube, es ist auf dem Rückweg, als er die Uhr geholt hat, weil seine Freundin ja die Uhr vergessen hat von seinem Vater.
Die Freundin ist auch hart nervig.
Ja, absolut.
Und, warum sind eigentlich alle Frauen außer Uma Thurman in diesem Film absolut nervig?
Und selbst Uma Thurman kann man argumentieren.
Also drei mit Uma Thurman.
Na gut.
Egal.
Aber also am Anfang, also die Connection zu Butch läuft ja erstmal über Marcellus Wallace, der ja quasi ja sein Chef ist und sagt hier, du musst dich jetzt K.O. schlagen lassen, in der was, dritten Runde oder was, dann kriegst du so und so viel Geld. Das macht er dann nicht und bringt den Typen um. Dann, also nicht wirklich, also fährt er dann später im Taxi, dass er den Typen umgebracht hat, worauf ihn dann Marcellus Wallace umbringen will. Da hat man diese kurze Szene, die ja zeitig nach dieser Storyline mit Mia spielt, wo dann Marcellus Wallace irgendwie dann durch den Ring läuft, da sieht man ja auch John Travolta nochmal im Hintergrund stehen, wo sie noch sagt, übrigens danke für den netten Abend, zwinker, zwinker. Und dann sagt er so, okay, hier, besorg mir den Typen, ich will den auf jeden Fall abknallen oder so. Und dann treffen sie sich ja aus reinem Zufall dann, wie du meinst halt, als er sich diese goldene Uhr wieder zurückgeholt hat, nachdem er John Travolta erschossen hat auf dem Klo beim Kacken.
Das fand ich richtig krass.
Ja, aber das ist ja das Coole, weil zu dem Zeitpunkt ist ja Samuel L. Jackson schon ausgestiegen. Ja, weil er nämlich Gott gesehen hat. und also zu dem Zeitpunkt ist er ja schon ausgestiegen und er hat es eigentlich richtig gemacht. Und quasi Vincent Vega, der ja nicht auf ihn hören wollte, stirbt.
Ja, weil beim Kacken. Erbärmlich, wie es sein soll.
Das ist die das Message des generell das kackt John Travolta in diesem Film sehr viel.
Ja, das stimmt. Aber das ist
das
aber
nach dem, wenn die in dem Café, wenn da die Szene kommt, da, ja klar,
John Travolta lebt noch. Ja. Aber das ist halt auch so witzig, dass alle wichtigen Szenen passieren, während John Travolta kacken ist.
Ja.
Später wieder in diesem Diner, dann, weißt du, er hat die ganze Szene unter Kontrolle, der kommt wieder so, was ist eigentlich hier los? Auf den Typ auf dem Tisch. Ja. Aber das ist auch dieser Tarantino-mäßige Moralmeter, der ist halt nicht einwandfrei, aber Leute, die sich verändern oder die sich zum Guten hin verändern, die leben meistens am Ende noch.
Butch lebt ja auch. Also
genau. Quasi. Und er hat ja dann auch quasi weil er seinen Motivator zur Liebe halt quasi. Ne? Und dann steht da halt dieses Moped mit Saddest Dad.
Aber ich fand auch das sehr, sehr geil, als er mit dem Schwert, weil er hatte ja die ganzen Waffen durchprobiert, so am Ende mit noch der Kettensäge.
Das ist auch so eine typische Tarantino-Szene, so, oder wo ich mir wirklich vorstellen kann, wie er das so geschrieben hat, nach so, oder er fand eine Shotgun. Nein, er fand eine Kettensäge. Nein, er fand ein Katana-Schwert. Das krasseste wäre doch, er fand ein brennendes Katana-Schwert oder sowas. Das ist halt wirklich schon so ein Humor, der auch wieder so ein kompletter, oder für mich zumindest so ein komischer Bruch ist, weil das vorher diese Vergewaltigungsszene, wie er sich gerade rausschleichen konnte, und dann sagt er, okay, diese Comedy-Szene, da haben wir kurz Zeit für, mit der Kettensäge, und er probt noch so, dann, ach nee, scheiß drauf, nimm das Katana. Das ist halt dann, ja, irgendwie Comedy an einem komischen Zeitpunkt.
Ich hätte noch echt interessiert, wer oder was Hinkebein ist und was danach noch mit Hinkebein passiert ist. Also, ich glaube, er wurde ja nur K.O. geschlagen.
Das ist der Typ mit der SM-Maske, der da einfach
den
nur so
in der Kiste aufbewahrt haben.
Oh, ja. Das war weird. Es hat mich so viel verstört an diesem Film, also an diesem Ende. Ja. Das war wirklich freaky.
Das war halt wirklich dann diese komischen. Ja, das ist mega weird auf jeden Fall. Es ist halt auch die dir halt irgendwie im Kopf gebrannt bleiben, so wenn du den Film halt dann nochmal Revue passieren lässt.
Vielleicht hat er ja auch einfach nur einen Maskenfetisch.
Ich glaube nicht, dass der Typ sich freiwillig dazu entschlossen hat, sein Leben in so einer Holzbox unter einem Keller von einem Pornshop zu verbringen.
Ey, weißt du nur, es gibt Leute.
Okay, das stimmt.
Da schlackerst du mit den Ohren.
Ja. Ja, das ist halt eine komplett komische Situation, auch dass der Typ auch Cop ist, weißt du? Ist halt auch.
Ja, ja.
Ja, wie willst du dich denn retten dann?
Eben, das ist ja das Ding. Aber da wieder der komische Moralmeter.
Ist
ja
wirklich Polizist. Ich dachte, das wäre nur so ein Sex-Ding.
Was? Dass er eine Uniform anhat. Das hat sogar ich gedacht, dass der wirklich
Polizist ist. Ey, guck mal vorbei, aber zieh der Polizei auf.
Ja.
Okay. Ey, ich war gerade noch ein Bauarbeiter-Outfit.
Die haben einen menschlichen Hund. So,
ja, aber also, wem bringt es was, dass er diese Polizei dem Schwarzen sicherlich nicht. Also, oh geil, dann geht's. Okay.
Ja, es kann sein, dass es ein Fetisch ist. So.
Ja, die Frage ist schon irgendwo berechtigt, weil er hat ja auch dieses übertrieben geile Moped. Also es ist ja jetzt auch keine Polizeistandardeinheit.
Ja. Also, ja, vielleicht hat er frei.
Aber dann, warum hat er denn
Urlaub?
Vielleicht kam der direkt von der Arbeit. So, dann dachte ich, geil. Jetzt nice. Noch ein bisschen zu meinem Sexsklaven.
Gleich erstmal vergewaltigen, ey.
Aber die Frage ist auch, kriegt der Mensch Essen, der da in dieser Box ist?
Wahrscheinlich in Form von
Urinokot. Das ist auf jeden Fall die Frage, die wir uns alle stellen.
Ja.
Wer ist das? Das ist die Frage, die wir stellen.
Pulp Fiction Stories, the story of Hinkebein.
Meinst du, ist jemand, der schon drin vorkommt?
Nee.
Es ist in Wirklichkeit John Travolta.
Jetzt so eine krasse Theorie.
Es könnte halt sein, oder?
Das ist Pumpkin.
Das habe ich gerade auch gedacht.
Oh mein Gott. Mein
einer Fuck. Von den beiden. Gott,
ja, aber passt das überhaupt zeitlich?
Ja. Was, aber was macht
aber er? Aber nein, sie werden doch danach.
Ja, John Travolta ist ja schon tot, das heißt, dass es nach dem Diner ist.
Das ist dann die
Szene. Ja, aber die haben doch gerade die Augen geöffnet bekommen von Samuel L. Jackson.
Von Gott, a.k.a. Samuel L. Jackson.
Aber
vielleicht wollten die das ganze Geld, alles, was die geklaut haben, im Pornshop verkaufen.
Okay, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu viel.
Das ist genau das. Ich schreibe das jetzt
ins Internet. Aber warum haben die den denn überhaupt?
Fanfiction, Pulp Fiction, Fanfiction. Was? Warum sie den haben?
Ja.
Weil er einfach ein SM-Typ ist. Also... Ich meine,
muss der sonst dann herhalten, wenn der Schwarze nicht da gewesen wäre?
Wahrscheinlich. Also.
Bei My Deals. Nicer Sexsklave. 50% Rabatt.
Suche Sexsklave. Offer Orangensaft und Gewalt.
Gab es zu dem Zeitpunkt schon Craigslist?
Ja, wahrscheinlich. Aber so auf der letzten Seite der Zeitung.
Ja.
Craigslist ist der Shit.
Ja, und dann nicht zu vergessen, wir haben noch die allerletzte Szene, die Bonnie-Situation. Wo dann, ja, das Ganze dann eskaliert. Also wo dann die Anfangsszene quasi ist und sie übernimmt dann im Diner dann.
Aber die Szene, wo er quasi den schwarzen Jungen im Auto erschießt, die ist auch schon sehr...
Oh, das shit. Ist tatsächlich cool. Das ist die bessere Szene eigentlich noch. Das Diner ist tatsächlich gar nicht mal so krass. Nee, finde ich nicht so schlimm, aber diese ganze Szene, wo sie nach Tarantino nach Hause fahren und da das Auto sauber machen müssen, Mr. Wolf und so.
Yeah.
Ah.
Alter, Mr. Wolf ist vor allen Dingen mein absoluter Lieblingscharakter aus dem Film. Ja, das ist der Typ, der super schnell ankommt und zeitlich alles bringt.
Ach, der, ja. Der war lustig.
Danach heiße ich auch bei Facebook.
Übrigens das bei haben wir uns gedacht.
Ja, das ist mir dann erst aufgefallen, dass
so heißt er. Also auf jeden Fall. Ja, oh Mann, dass ich die ganze Szene vergessen habe. Vor allen Dingen, da habe ich auch wieder diesen Mandalin-Effekt von wegen...
Mandela-Effekt.
Mandala-Effekt,
genau. Mandalin.
Mandalin, der war der Bösewicht bei Iron Man 3, glaube ich. Egal, auf jeden Fall. Und zwar diese Szene, ich weiß, war gerade ein bisschen abgedriftet, aber diese eine Szene, wo sie in verschiedenen Situationen erwischt werden mit dieser Leiche. War das im Film so drin oder war das irgendwie eine Special-Feature?
Aber ist der Mandela-Effekt nicht etwas,
was ich meine, in dem Film gesehen zu haben, aber wirklich nicht im Film?
Ist das nicht eigentlich, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie etwas ausgeht?
Nee. Das was wir letztens hatten mit Dumbledores Grab.
Ja,
das meinte ich halt. Weil ich meine, dass diese Szene, wo sie das thematisch durchgehen, wie diese Situation enden könnte, wenn die Frau von Tarantino nach Hause kommt, wie sie darauf reagiert. Da meine ich, da gibt es so drei oder vier verschiedene
Varianten. Nee. Ich weiß, was du meinst, aber das gibt es nicht.
Aber woher kennt der Händchen dann die anderen?
Ich überlege auch die ganze Zeit. Gibt es sowas in der Art, aber nicht in dem Film.
Ich glaube, Tarantino sagt einfach nur, dass sie sich dann direkt scheiden lässt. So.
Nachdem er eine halbe Stunde lang über seinen Kaffee philosophiert.
Was auch verdammt gut ist. Also mehr Kaffeeliebe gibt. Vor allem, das ist auch so eine geile Persönlichkeit. Du merkst halt, dass halt Samuel L. Jackson ist halt in der Scheiße noch so, oh wow, ist echt lecker, dieser Kaffee. Und dann kommt später Wolf einfach nur rein und macht so, Und das ist so viel mehr aussagekräftig als diese ganze Monolog über diesen Kaffee. Das finde ich genial. Also richtig, richtig gut.
Gut.
Aber diese ganze Szene, dass ich die vergessen habe, auch wie einfach der Kopf platzt, ist herrlich. Okay.
Der Pulp Fiction Podcast.
Ey, wir wussten alle, dass das so ausgehen wird.
Ja, tatsächlich.
Allein den Stapel, den wir jetzt hier noch haben. Okay, ich würde mal sagen, habt ihr noch irgendwas zu Pulp Fiction zu sagen?
Nö, nein. Super Film.
Ich habe jetzt irgendwie das Verlangen, den nochmal zu gucken.
Aber ja, genau das wollte ich nämlich auch nochmal sagen, was Rudner am Anfang gesagt hat. Je mehr man darüber nachdenkt und so Kleinigkeiten dann einem auffallen, desto mehr Spaß macht der Film, glaube ich, auch. Und desto mehr Sinn dann ergibt er auch.
Ich finde es halt schwierig zu sagen, es ist der beste Film der Welt, wenn ich ihn beim ersten Mal nicht gleich geil finden kann.
Ja, ich weiß,
was wenn du meinst. Weißt du, wenn ich sage, das ist der geilste Film der Welt, aber du musst ihn bitte fünfmal gucken.
Ja, okay, es ist nicht der einfachste Film also der Welt.
So ein bisschen.
Nein, schon, aber...
Ist vielleicht so ein bisschen wie die Game of Thrones Bücher. Also da passieren ja auch viele Sachen so, die, wenn du sie liest, merkst du die eigentlich beim ersten, also merkst du zum Beispiel gar nicht, dass ein Charakter tot ist. Und dann musst du, Moment mal, was? Blätterst du zurück und dann so, ach ja, stimmt, der ist ja einfach zwischen den Zeilen irgendwo gestorben. Und ich glaube, es ist halt einfach ein etwas komplizierteres Werk, als dass man den beim ersten Mal sofort hundertprozentig raffen wird. Also ich habe den jetzt gewiss 10, 15 Mal in meinem Leben gesehen. Und ich habe garantiert, wenn ich den heute nochmal einschmeiße, finde ich sofort wahrscheinlich drei Sachen, die mir noch nie aufgefallen sind.
Mhm.
Und ich glaube, das ist halt einfach so der Charme, wenn wir sagen, so von wegen, du musst oder man sollte ihn häufiger gucken, ist halt, dass dir dann erst so Connections auffallen, wenn du schon weißt, wie es ausgeht.
Mhm.
So ein bisschen wie bei The Sixth Sense.
Mhm. Ja, okay, aber den kannst du einmal gucken und danach hast du.
Nee, danach hast du immer noch den Spaß, dann quasi die Punkte zu
sehen. Ja, okay, aber
also finde ich,
der Twist ist weg.
Klar. Shyamala-Ding.
Hä, The Sixth Sense ist...
ist das nicht von Shyamala?
Doch, doch.
Ach so, ich dachte, wir reden von dem Schauspieler.
Bruce Willis.
Ach nee.
Nee, ich meine den Osmond.
Haley Joel Osmond. Der auch echt strange aussieht mittlerweile.
Ja, ist der Bruder von Emily Osmond aus Hannah Montana. Richtig verrückt.
Alter, das Connection ist hier gezogen. Absolut cool, faszinierend.
Also ich will kurz.
Er hat halt so kleine Augen, das ist richtig lächerlich.
Und so einen riesen Stirn.
Der kann auch gewiss was für seine Ruhe stehen. Spielt
bei Game of Thrones mit?
Nee. Aber das, irgendwo habe ich mal gelesen, Haley Joel Osmond
sieht doch immer traurig
aus, als wäre sein Gesicht nicht proportional zu seinem Kopf gewachsen.
Ja, als wäre so klein. Er sieht auch immer traurig aus. So, oh.
Der sieht wirklich aus wie
Tiny Face. Sein Gesicht ist so klein. Und sein
so wie jemand mit Photoshop einfach sein Gesicht kleiner
ja,
gemacht
ja.
Das ist übrigens ein sehr lustiger Effekt. Das macht das mal. Wollen wir zum nächsten Film gehen?
Ja.
Liebe den.
Da ist jetzt die Frage, wer hat den alles gesehen? Und zwar, seid ihr dabei?
Wen?
Jackie Brown.
Nein.
Hab ich nicht gesehen.
Tatsächlich nicht.
Noel, du hast ihn gesehen?
Ja, hab ich gesehen.
Weißt du noch, worum es geht?
Ja, nein. Es geht irgendwie um Jackie Brown.
Oh, really?
Nein, sie, die Stewardess ist und ich meine, Geld von A nach B fliegt für einen Kriminellen. Ja. Ist auch schon, wie gesagt, ein bisschen her, dass ich ihn gesehen habe. Was auch. Aber auch damit zusammenhängt, dass der auch einfach nicht schlecht ist, aber das ist einer von diesen Tarantino-Filmen, so, die hat man dann gesehen und dann hat man die gesehen. Dann ja. Ist auch gut. Die muss man halt dann auch nicht noch 3-4 Mal gucken, sondern die hat man dann gesehen.
Ist halt, glaube ich, mit der langsamste Film von Tarantino überhaupt. Und das sagt schon viel bei Tarantino eigentlich.
Es ist vor allen Dingen der einzige, den er nicht selber geschrieben hat. Also den hat er schon geschrieben, aber das basiert auf einem Buch. Also die Geschichte ist nicht komplett
von
seine
Elmore
Idee.
Elmore Leonard.
Genau. Und deswegen, also man kann da jetzt nicht groß einfach so sagen, der Soundtrack ist ziemlich cool. Es gibt ein paar auch witzige Szenen. Robert De Niro spielt mit.
Ja, das habe ich gerade hier auch
was
gesehen. Chris Tucker auch.
Ja, stimmt. Chris Tucker, so aber nur ganz kurz. Er hat eine relativ kleine
Szene. Michael Keaton als Batman.
Der spielt, so spielt glaube ich, einen Cop.
Kann sein, ja.
Er spielt einen Cop.
Ray Nicolette. Das ist die Rollenbeschreibung hier in der Besetzung.
Ja, der ist also auf jeden Fall ein Cop. Und es gibt halt so ein paar coole Szenen, wenn am Anfang Robert De Niro und Samuel L. Jackson auf der Couch sitzen und sich Waffenwerbevideos anschauen, in denen leicht bekleidete Frauen in USA-flaggenfarbigen BHs irgendwie riesen AKs abfeuern und das dann Slow-Mo und dann zeigen, wie geil die Waffen sind. Das ist auch so super surreal, während irgendwie die Freundin von Samuel L. Jackson noch auf der Couch sitzt und die ganze Zeit kifft und irgendwie ganz, 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 ganz strange. Ja. Und da gibt es auch später noch ein paar coole Szenen, weil die und Robert De Niro sich noch irgendwie in die Haare kriegen und ich glaube, der schlägt die auch noch bewusstlos.
Ey, du, ich bin komplett ratlos.
Das ist ja auch egal. Ich auf jeden Fall hätte ich gerne mehr Robert De Niro und Tarantino filmen.
Das stimmt, das kann man auf jeden Fall mal so sagen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe den, wenn es hochkommt, 1 bis 2 Mal gesehen in meinem ganzen Leben. Und das ist halt, hat wirklich keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass er schlecht ist, aber er ist vielleicht von allen Tarantinos mit einer der schlechteren. Bei mir auf der zweitletzte Film.
Schlecht nicht, sondern einfach nicht so gut wie der Rest. Wenn klar, Jackie Brown von einem anderen gewesen wäre, würdest du immer sagen, er ist der Typ, der Jackie Brown gemacht hat. Aber Tarantino ist halt der Typ, der Pulp Fiction gemacht hat und Kill Bill und Django Unchained.
Ist auf jeden Fall kein guter Film, den man 3 Jahre nach Pulp Fiction rausbringen sollte.
Genau.
Was ich sagen wollte, ich habe mal ein Interview von Tarantino gesehen und er sagt über sich selber, dass Jackie Brown sein bester Film ist.
Ja.
Und das finde ich dann tatsächlich krass. Deswegen,
aber das würde ich halt auch sagen, wenn du in dieser Underdog-Position bist, weißt du? Weil wenn... Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute, oder dass er sich denkt, viele Leute haben den Film nur nicht richtig verstanden, so wie viele Leute bei Best Pulp Fiction nicht richtig verstanden haben.
Gut, das kann sein.
Ne? Aber ich habe halt auch, also es macht halt auch, der Film macht jetzt auch nicht so viel Bock wie die anderen Filme. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? So, es ist jetzt nicht so, dass ich abends auf der Couch sitze und denke so, boah, jetzt mal eine Runde Jackie Brown.
Der zieht sich sehr.
Genau, das ist halt so Kaugummi-artig. Und vielleicht meint er das halt, dass er der Beste ist, weil er so ein bisschen mehr artsy ist.
Mhm. Andererseits kannst du auch nicht immer darauf was gehen, was die Regisseure von ihren eigenen Filmen denken.
Klar.
Peter Jackson ist auch sauer, dass der Hobbit keine Oscars gewonnen hat.
Ja, wir sind auch der Meinung, dass jeder Film, dass jede Folge von Wohngemeinschaft die absolut beste ist.
Natürlich. So, wir werden, jede Folge ist besser als die davor.
Genau.
Und immer noch persönlicher auch einfach.
Aber genau. Ich finde auch wirklich, wenn man jetzt die Folgen sieht und die erste, ne? Das ist ja wohl ein Witz, was wir da gemacht haben.
Das stimmt, die erste Folge, die war wirklich ein bisschen anders.
Das ist ja wohl.
Aber hey, wir haben uns gemacht.
Ja.
Gemacht hat sich auch Tarantino im Folge seiner Karriere. Und zwar mit Kill Bill Volume 1.
machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Weil ganz kurz, dazwischen kamen ja eigentlich noch True Romance und Natural Born Killers.
Stimmt, darüber kannst du gerne ein, zwei Sätze sagen.
Natural Born Killers habe ich nicht gesehen.
Du darfst. Da habe ich gleich eine
Lust. Ich frage mich die ganze Zeit nur, warum Robert Downey Jr. hier aussieht wie so ein junger Al Pacino.
Diese Haare. Oh mein Gott.
Das ist sehr
krass. Aber das ist doch, wie heißt er nochmal? Ich mag ihn.
Woody Harrelson.
Ja, genau.
Habe ich mal gesehen, aber kann ich mich auch wirklich nicht mehr daran erinnern.
Ist auch ein sehr weirder Film, kann man auf jeden Fall sagen.
Ja. Also, gibt es ja nicht diese eine Szene, wo so ein dicker Mann in einem Aquarium ertränkt wird? Und wie ihr Vater ist das, glaube ich?
Ich kann mal meine Anekdote zu dem Film sagen.
Ja.
Und zwar, das war der Anfang zu der Zeit, wo ich langsam angefangen habe, meinen Körper zu entdecken, diesbezüglich, wie viel Alkohol er erträgt.
Mein oh Gott, das tut das denn in dem Wow! Ich dachte, Alter. Wohin geht das denn jetzt?
Apfel
vom Tisch genommen. Alles gewartet. Oh mein Gott, ist er jetzt wahnsinnig geworden.
Aber alle so.
Ich war vor allen Dingen auf die Connection gespannt. Wie hat Natural Born Killers seine Pubertät ausgelöst?
Oh mein Gott.
Also auf jeden Fall, long story short, ich war sehr, sehr betrunken, als ich den geguckt habe, mit ein paar Kumpels. Und ich weiß nichts mehr von diesem Film, wirklich gar nichts mehr. Ich habe nur noch so fragmentartig Bilder im Kopf, die ich nicht wirklich überschreiben will, wenn ich den nochmal gucken sollte. Und zwar irgendwelche Indianerleute an der Tankstelle, jemand wird mit einer Shotgun erschossen und irgend so ein komischer Typ hat runde pinken Sonnengläser oder so.
Ja, das ist Woody Harrelson.
Genau, und mehr weiß ich von diesem Film nicht. Es ist eine sehr lustige Erinnerung und darin geschuldet, dass ich sau betrunken war. Und ich will den halt wirklich nicht kaputt machen.
Ich bin froh, dass die Geschichte so endet.
Ich will auch. Jetzt ist wieder die Fanfiction gefragt. Also wenn ihr Bock habt, an diesem Ende weiterzumachen, dann schreibt uns einen Kommentar.
Schreibt uns einen Kommentar. Lasst ein Like da.
Genau. Twittert bei uns. Hashtag The Irrelevance.
Hashtag Robin entdeckt.
Robin entdeckt seinen Körper.
Okay. Ja. Kill Bill. Es gibt zwei Teile davon, aber es gibt nicht wirklich einen Sinn, warum es zwei Teile sind.
Doch. Miteinander?
Also, hast du nicht gesehen? Nein.
Steht auf meiner Liste natürlich.
Hast du die gesehen?
Ja.
Es ist wieder mit Uma Thurman.
Jetzt erstmal pinkeln. Ja.
Ich pinkel auch sehr schön langsam.
Ich pinkel auch mal cool so.
Okay. Ja, Kill Bill ist ja eigentlich ein Film.
Ja.
Also eigentlich ist das ein Film, der einfach nur deswegen gekürzt ist oder beziehungsweise nur deswegen in zwei Teile geteilt wurde, weil der als ein Film alleine zu lang gewesen wäre. Und es gibt auch schon, um das jetzt nochmal direkt vorwegzunehmen, seit vielen, vielen Jahren eine Version, die irgendwo im Netz wohl rumgeistert, die heißt Kill Bill The Whole Bloody Affair, die der Film als Gesamtkonstrukt ist. Und die gibt's auch, also Tarantino selber teased es seit Jahrhunderten an, dass er die irgendwann mal rausbringt. Ich bin so heiß auf diesen Film. Ich glaube, wenn, um das mal mit Robins Worten auszudrücken, dann würde ich meinen Körper nochmal ganz neu nehmen. Wenn diese Version
was
rauskommen würde.
Hier?
Ich habe auch wirklich schon probiert, ganz kurz noch, ich habe probiert, die auch im Internet zu finden und ich schaff's nicht. Vielleicht bin ich einfach nur zu doof.
Lernst du immer wieder auf Pornhub.
Genau.
Oh nein! Was wollte ich nur noch mal machen? Ach, Pornhub, egal.
Ist der Tag auch gelaufen?
Einmal angefangen. Das ist never ending story.
Ich habe aber eine Frage. Merkt man, dass der Film quasi nach dem ersten Teil nicht zu Ende ist?
Ja,
auf jeden Fall.
Also der hat halt
also
kein
es
Ende.
Ist einfach ein kompletter Film, aber einfach nur
gekartet. Genau. Wo hört denn erst noch mal der erste Teil auf?
Nach dem Haus der blauen Blätter. Also nach dem
Ja, stimmt. Mhm. Und danach kommt noch Michael Madsen und dann das Finale, ne?
Genau, mit Michael Madsen und also quasi, wenn du es so nimmst, es sind ja fünf Leute auf
genau.
ihrer Rache. Also generell kann man erstmal zusammenfassen,
genau.
von der Film handelt.
Machst du es mal?
Mach du ruhig. Uma Thurman spielt eine...
Die Braut
oder Black Mamba, eine Auftragskillerin, eine ehemalige Auftragskillerin, die für Bill gearbeitet hat, der Snake Charmer genannt wird. Also generell hatte er so eine eine Bande von Auftragskillern, die für ihn gearbeitet haben. Die hatten alle Schlangennamen. Und sie war halb Black Mamba. Und zumindest am Anfang des Films weiß man noch nicht warum, aber sie wurde von Bill während ihrer Hochzeit angegriffen und ins Koma geprügelt quasi. Von ihm und von seinen Schlägern. Und dann wacht sie 7 Jahre, nee, vier Jahre nach dem Ereignis auf, wieder aus dem Koma und hat sich jetzt zur Aufgabe gemacht, alle, die sie früher angegriffen haben, zu beseitigen und als letzten dann halt auch Bill. Mhm. Daher, okay, Bill.
Ist es nicht sogar die allererste Szene, wo sie Copperhead, also die erste Szene nach diesem Vorspann, wo sie Copperhead quasi angreift in diesem Haus mit der Tochter?
Genau.
Ja. Das ist halt, ist auch so ein komischer Eindruck, oder was heißt komisch? Du weißt zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht, was da überhaupt Sache ist. Du hast natürlich diese Schwarz-Weiß-Szene mit der Kirche.
Genau.
Und dann geht's erstmal los. Uma Thurman geht in das Haus, was wirklich so ein Einfamilienhaus zu sein scheint, von dieser schwarzen Frau. Und sie bereitet da gerade irgendwie Essen vor für ihr Kind, was gerade ankommt. Sie will sie einfach umbringen und du raffst gar nicht, was da überhaupt Sache ist. Ne?
Das jedes Mal, wenn Uma Thurman auf einen der Bosse trifft, also quasi auf einen der Chefs da trifft, gibt es so eine Szene, wo einfach, das ist auch irgendein Zitat in irgendeinem anderen Film,
natürlich.
Wo auf die Gesichter rangezoomt wird und dann wird das alles rot untermalt und dann kommt dieser
Oh, das ist so schlimm. Vor allem, wie das auch verhunzt wurde von ProSieben und Co. Also es wird ja wirklich überall runtergeschnitten mittlerweile.
Generell, Kill Bill ist einfach auch der beste Soundtrack. Die Musik davon, gerade später noch Battle Without Honor and Humanity, dieses das ist dieses der Standard-Trailer-Song einfach.
Ja,
das
stimmt. Ja, oh Gott, ja, stimmt.
Das ist einfach...
Oh Mann, wie ich dieses Lied nicht mehr hören kann, ey. Allein. Ja. Also ich hab's locker seit 7 Jahren nicht mehr gehört, aber ich denke trotzdem so, oh nee, kein Bock mehr drauf. Aber stimmt, das ist der Film, der diese Sachen halt groß gemacht hat.
Ja. Eine Sache, die am Anfang noch nicht stimmt, weil wir jetzt gerade am Anfang waren.
Ja.
Und dann rede ich auch erstmal nicht mehr.
mach ruhig, das ist dein Film.
Macht's.
Das ist dein Podcast. Du bist eine wunderschöne Blume, die diesen Podcast ganz toll beschreiben kann.
Wir können eigentlich mal alle unsere Gäste einfach Ehren irrelevante nennen. Das ist jetzt quasi eine offizielle Auszeichnung für euch
beide. Ja, okay, das finde ich besser als schöne Blume.
Ihr seid jetzt Ehren-Irrelevante. Okay, aber erzähl, was du erzählen wolltest.
Nee, es macht keinen Sinn, dass sie irgendwann diesen Messerkampf haben. Weil, ist das Copperhead?
Ja, ne? Ja, es ist Copperhead.
Copperhead. Ja, eigentlich als Zweite dran ist, während sie ja schon Oren Ishii getötet hat. Und dann hat sie ja zu dem Zeitpunkt schon auch ihr Hattori Hanzo
Katana.
Deswegen, aber wir machen es halt, also er zeigt es halt nicht, weil zu dem Zeitpunkt in der Geschichte, also wenn du dann danach erst die erste Story abgehandelt bekommst, soll ja noch Spannung aufgebaut werden, ob Hattori Hanzo jeweils überhaupt wieder für sie ein Schwert anfertigt.
Stimmt.
Und wenn sie jetzt da ankommen mit dem Schwert, dann wäre die ganze Story halt futsch. Deswegen macht es nicht so viel Sinn, dass sie weil sie braucht extra dafür und kommt dann trotzdem mit so einem Käsemesser.
Aber man muss trotzdem sagen, dass vielleicht jetzt auch das nicht die Szenerie wäre für so ein riesiges Katana-Messer. Also, ich meine, das wäre ja dann schon so ein...
Naja gut, in Volume 2 sind die ein Trailer, der kleiner ist als dieses Ding hier. Und
hau mit einem Katana. Ja gut, aber da ist es nicht so auffällig.
Entschuldigung.
Nein, das war jetzt nicht...
Eure Küche ist die Hälfte.
Das stimmt.
Aber trotzdem...
Der Trailer ist noch...
Aber trotzdem ist das mitten in der Wüste, wo es nicht so auffällt. Ich meine, das macht sie in der Vorstadt, weißt du? Und da will ich jetzt auch nicht mit einem Katana rumlaufen, außer in Texas oder so.
Texas, immer Texas.
Da rennen die doch ständig mit Waffen rum.
Ja. Amerikaner haben immer Katana dabei. Und Schusswaffen.
Sorry. Schreien Anime!
Und dann laufen sie über Dächer und schreien Paku.
Ja, Paku. Genau.
Paku.
Oh Mann. Okay. Auf jeden Fall, wollen wir jetzt alle Kapitel nochmal so durchgehen oder wollen wir einfach allgemein drüber reden?
Ich würde allgemein drüber reden, glaube ich.
Okay.
Gilt Uma Thurman als Sexsymbol?
Nö, würde ich nicht sagen.
Jetzt generell oder in dem
Film? Also für Tarantino gewiss?
In dem Film.
Nee. Deswegen, für mich
Weil ich fand, bei Pulp Fiction kam sie halt so super rüber, als würde man sie in diese Schublade stecken wollen.
Aber ich finde sie ja auch gar nicht, also... Gut, kann jetzt natürlich persönlicher Geschmack sein, aber ich finde sie auch gar nicht so, so attraktiv, tatsächlich. Ich finde, also ich glaube, da ist eher die... Mal kurz hören, was die DVD sagt.
Juma? Okay.
Kurz zur Erklärung, Noel hat gerade sich die Volume 1 ans Ohr gehalten.
Nein, hab ich... Ja, weil ich dachte...
Mit dem Soundtrack.
Das ist wie so eine Muschel.
Ganz leise. Das weit entfernte Soundtrack.
ich habe dran gerüttelt und überlegt, das hörte sich nach zwei DVDs an.
Achso.
Da wollte ich mal reingucken. Was ich
okay. Du kannst ja nicht einfach reingucken. Erstmal einen Knopf. Erlaubnis fragen.
Wo war ich gerade? Ich hab's vergessen. Bei egal. Achso, ich find sie eigentlich nicht so, ich fand sie noch nie so sexy. Deswegen überrascht mich jetzt irgendwie die Frage, weil...
Ich hatte halt das Gefühl, dass bei Pulp Fiction war so, ja okay, wir haben eine Szene mit einer Frau und die muss total scharf sein, weil es ist Pulp Fiction und es spielen nur Männer mit. Ah ja, okay.
Es ist die Frau des Gangsterbosses, Sie muss halt heiß sein.
Also, ich meine, aber sie muss so ein bisschen das Klischee natürlich erfüllen, aber sie ist natürlich sehr unklischeehaft, dadurch, dass sie ihre Macht so ausspielt, weil normalerweise, wenn du so eine Trophy-Wife wirklich darstellen wollen würdest, wäre es ja wirklich so ein, würde Kogi Count auf der Couch einen Fakt geben auf alles, was da passiert.
Ja.
Aber sie spielt ja wirklich mit dem Elementen und sie lässt sich auf diese Welt ein, in gewisser Weise. Und bei Kill Bill ist sie halt wirklich sehr krass emanzipiert. Also diese ganze Geschichte ist eigentlich, schreit pro Feminismus eigentlich raus, weil sie ist so kick-ass in diesem Film und richtig der Hammer. Also
aber halt nicht so plakativ. Das finde ich halt das Geile. Also sie ist halt nicht so ein...
Sie ist jetzt kein Mann mit Titten.
Genau, das ist das Ding. Sondern sie ist halt eine Frau, die halt kämpfen kann.
Ja.
Und das halt auch macht.
Ja, das ist ja sehr selten auch, ne?
Nee, aber sie ist halt nicht... sie ist nicht in dieser Weise emanzipiert. Beziehungsweise halt emanzipiert. Aber sie ist nicht dieser Actionheld, wie beispielsweise so, weiß ich nicht, so Wonder Michelle Man. Rodriguez in den Fast and Furious Filmen. Sie ist halt kein Mannsvibe so.
Ja.
Also Wonder Woman ist ja auch noch ein positives Beispiel eigentlich.
Genau.
Ja. Ich finde es halt, oder Ellen Ripley ist jetzt auch wieder so abgelutscht eigentlich, aber...
Ja, sie, also, zum Beispiel. Aber ich erinnere, was ich halt meine mit Mann mit Titten ist halt, dass sie halt, weil viele Actionfilme, auch gerade so aus den 80er, 90er Jahren, sind halt so, okay, wir brauchen eine taffe Frau, deswegen macht sie genau dasselbe, was Arnold Schwarzenegger machen würde. Und wir ignorieren einfach komplett den Fakt, dass sie eine Frau ist.
Mhm.
Das hast du halt in dem Film nicht. Da hast du sehr viele Elemente, wo es sehr wichtig ist und sehr bezeichnend ist, dass sie eine Frau ist. Mhm. Und
da bist du auch echt sehr auf ihrer Seite, so gerade bei dieser Szene, als sie im Koma aufwacht.
Ja,
definitiv. Und man dann halt so mitbekommt, dass sie halt anscheinend die ganze Zeit vergewaltigt wurde von... der Pfleger hat sie
verkauft.
Prostituiert, so sozusagen, ohne. Ja, sie war noch im Koma. Und,
das ist sehr unangenehm,
Sie merkt das und rächt sich dann eben.
Das kriegt sie ja mit, weil gerade während sie wacht auf und dann kommen halt zwei Leute rein. Einer ist dieser Pfleger und einer ist so ein Trucker-Typ.
Mhm.
Und stellt sich halt noch quasi tot, also tut so, als wäre sie noch im Koma. Und dann, gerade als der Trucker-Typ sich so über sie beugt, macht sie ihn halt fertig. Aber kann nicht laufen, das ist halt dann der Gag, deswegen auch eben die Szene, weil sie 7, 4 Jahre im Koma war, kann sie nicht laufen, robbt.
Sie robbt sich.
Das ist auch eklig, wie sie den Pflegern dann später noch
diese Achilles-Szene durchschaltet. Achso, okay, ich dachte, du meinst diese Türgeschichte, wo sie halt immer wieder den...
Ja, genau.
Zwischen Türrahmen und Tür quasi den Kopf immer so hämmert und dann so, was will sie irgendwie
wissen? Du bist Bug, ne?
Achso, genau,
sag mir, was Bug ist. Fuck. Ja.
Aber das sind immer so eklige Szenen, an die man sich immer erinnert, wie auch zum Beispiel bei American History X, die Szene mit dem Bordstein.
Ja. Ja, es gibt sau viele solche Szenen und auch sau viele ikonische Sachen, wie zum Beispiel halt der Kampf gegen O'Ren. Das ist so ein Szenenfest, also das ist wirklich so geil inszeniert.
Crazy 88,
ja, und halt auch diese komische Sequenz, bis es aussieht wie so eine iTunes-Werbung, wo es alles nur diese Schattenbilder sind.
Und die Anime-Sequenz.
Die Anime-Sequenz, die Kamera ist in Teil 2 vor, oder?
Nee, das ist noch eins.
Das ist
die Vorgeschichte. Also es wird,
stimmt, das ist die
Vorgeschichte. Der Film wechselt quasi ganz kurz und erzählt die Vorgeschichte von der Frau, die sie jetzt umbringen möchte.
Hm.
Und wechselt dann einfach in so eine Anime-Szene.
Genau.
Und das sind dann 15 Minuten Anime, wo die Vorgeschichte von ihr erklärt wird. Das ist einfach... Keine Ahnung, das passt alles nicht zusammen, aber es passt doch zusammen. Also es gibt ein stimmiges Gesamtbild und ich liebe diesen Film, aber ich kann den immer wieder gucken. Ich habe den jetzt auch schon so oft gesehen.
Es ist für mich auch wirklich einer dieser Filme, wie halt auch Pulp Fiction, wo ich sage, weißt du, da habe ich jetzt einfach Bock drauf. Entweder weil ich halt Bock auf die Fresse habe oder einfach nochmal auf diese ganzen Kleinigkeiten zu achten oder auf diese ganzen Stilelemente, weil man Inspiration braucht für irgendwas. Und du denkst einfach, da steckt so viel drin in diesen Film, das ist echt der Hammer.
Auch halt echt sehr ikonisch, so zum Beispiel der Pussywagon, so.
Der Pussywagon.
Mit dem angeblich Tarantino noch manchmal durch Hollywood so spazieren fährt.
Ey, was machst du mit so einer Karre, wenn du sie hast, ne? Was macht man mit dem DeLorean aus Back to the Future, so? Du fährst halt mit rum. Warum denn nicht?
Das ist geil. Steht doch am, also von Back to the Future steht doch am
Ja, aber bevor er da stand. So die ersten Jahre nach dem Film.
Einfach immer damit rumfahren.
Ey, ich würde das konsequent durchziehen. Ich würde mal extra einen Film schreiben, nur um einen geilen Wagen dabei zu haben. Wozu braucht er einen Ferrari mit irgendwie einem großen Pluszeichen vorne drauf? Ey, ist meine Vision. Beschaffen wir diese Karre. Sonst andere Charaktere, die wir noch haben, ist halt Good Copperhead hatten wir. Wir hatten schon Oren oder Cottonmouth.
Gogo Yubari. Das ist das Schulmädchen.
Natürlich. Oh. Die ist auch so weird.
Das ist einfach auch mit die beste Szene. Mit diesem, die hat quasi so eine Kugel an so einer Kette und in der Mitte des Kampfes drückt sie irgendwo drauf und dann fährt diese Kugel halt so
Stacheln.
Nicht Stacheln, sondern so
Kreissäge.
Ja, so wie so, ja, genau, wie so eine Säge aus, ja, quasi. Und dann kämpft die damit und macht halt so geile Tricks. Irgendwie generell der Kampf. Habt ihr das mitbekommen? Dann nochmal ganz kurz jetzt ein Exkurs aufgrund der Szene. Habt ihr das mitbekommen mit den ganzen Sachen, die jetzt rausgekommen sind, wie das da am Set so ablief?
Nee, was denn?
Also auf jeden Fall, ich glaube, bei der Morgenstern-Szene wurde irgendjemand verletzt. So.
Ja, sie sich direkt verletzt? Ja, also sie hat, wurde halt wirklich gewürgt. Also es gibt ja diese Szene, wo diese Kette um den Hals geht und dann diese Kugel in das Holz hinter ihr einschlägt. Und dann wird sie ja gewürgt quasi. Und in der Szene wurde sie halt auch wirklich gewürgt.
Alter.
Okay. Von Tarantino halt auch.
Das ist so ein weirder
Typ. Ja, ist wirklich so. Da gibt es in Volume 2, ich weiß nicht...
War das in Volume 2 mit dem Autounfall?
Ja, das war auch in 2. Ich meine aber jetzt gerade noch die Szene, wo sie von, Butch? Nicht Butch, wie heißt der?
Bud.
Bud, genau.
Ja.
Sie niederschlägt und sie dann, bevor sie sie lebendig begraben, quasi ins Gesicht spuckt. Und das ist auch rausgekommen, dass Tarantino es war, der ins Gesicht gespuckt hat.
Alter.
Mit der Begründung, und das muss man auch dazu sagen, das kann ich schon verstehen so. Ich meine, sie wusste ja auch, was passiert. So hat, ne, das war ja alles dann vorher geregelt. Wenn sie es nicht gewollt hätte, dann hätte sie es ja sagen können. Die Sache ist halt, er meinte mit der Begründung, dass er weiß, wie es aussehen soll und er es lieber einmal richtig macht, anstatt die von 5-mal von einem anderen Typen
nicht
gespuckt bekommen. Gut, ich kann es ja mal sehen. Es ist trotzdem komisch.
Das ist also, mit dem Dreh bei von Wohngemeinschaft auf dem Skating mit der Flüssigkeit.
Ja, genau. Das meint ja Maurice noch. Machst du jetzt in Tarantino?
Ja. Ich habe sehr oft versucht, aber Noel hatte eine Vision, die ich nicht erfüllen konnte.
Also Moment, worum geht's gerade? Ich war beim
Dreh dabei. Intern jetzt, ja.
Ich
muss arbeiten.
Nee, wir hatten so Flüssigkeit, die wir Jason ins Gesicht spritzen mussten.
Ja. Oder die alle reingespuckt oder was?
Nein,
aber... das war halt Mehl und Zucker und so klebrig. Okay. Und dann sollte ich das halt versuchen. Aber Noel hatte halt eine Vision. Ein Mann, eine Vision. Und dann hat er gesagt, ich mach's jetzt selber.
Immer Amateure, weg da.
Und dann der erste Versuch ging auch voll daneben.
Ja, natürlich.
Ja, und halt der Autounfall, kannst du ja vielleicht...
Ich weiß auch nicht, welche Szene das war. Das müsste, glaube ich, relativ am Anfang vom
zweiten sein, direkt am Anfang vom zweiten, wo sie quasi zu Bill fährt.
Und sie einfach von der Straße abkommt und einen Autounfall hat, aber das halt nicht gespielt war, sondern...
Achso, im Film hat sie den nicht.
Echt?
Dann nee, kommt im Film nicht vor? Im Film hat sie den nicht. Das ist halt, ging halt nur darum, dass sie eine Szene drehen wollten, wie sie durch dieses Gebiet fährt und die Karre halt absolut nicht funktioniert hat. Es ging halt nur darum, dass sie einen Shot haben, wie sie in dem Auto sitzt und das Ding fährt.
Ach, krass.
Und der Unfall kommt gar nicht vor. Okay. Nur das Auto, meinte sie, ließ sich halt überhaupt nicht steuern. Und die konnte diese Kurve nicht nehmen, die da ist, weil das Auto halt so schlimm war. Und sie hat es auch allen Leuten gesagt, das Auto lässt sich nicht steuern. Und alle so, ja, ist okay, muss ja nur gerade ausfahren. Und dann hat sie diese Kurve nicht bekommen. Das gibt's auch im Internet, wenn du möchtest, kannst du da mal googeln. Also, musst du auch nicht, aber das sieht halt... Nein,
also ich meine... Ich schon mal gesehen, weil ich hätte echt schwören können, dass das ein Film ist.
Was soll ich denn da eingeben?
Uma Thurman Car Crash.
Uma Thurman Can't Drive.
Und das Ding ist... Nee, pass auf. Das Ding ist nämlich, sie ist dann halt wirklich volle Pulle gegen den Baum gefahren.
Das erste?
Genau. Sie fährt da jetzt volle Pulle gegen den Baum.
Stimmt,
ja. Und... dann hat sie nämlich den Hals gebrochen gehabt.
Alter.
Und die Beine gebrochen gehabt. Und die meint, dass sie bis heute davon Schmerzen hat. Und auch wirklich, dass nie sich richtig erholen konnte. Und dann wollte sie halt die Produktionsfirma verklagen. Aber die haben ja einfach das Tape nicht rausgerückt. Also die haben das einfach für sich behalten. Jahrelang.
Holy fuck.
Sie hat auch echt lange mit Tarantino wohl daraufhin auch keinen Kontakt mehr gehabt. Und deswegen,
ja,
also bis dahin waren die ja auch wirklich relativ dicke.
Ja.
Er sagt ja auch nach Pulp Fiction Uma Thurman immer als seine Muse bezeichnet. Und der Film, also die ganze Story von Kill Bill, haben sie ja auch schon am Set von Pulp Fiction ausgearbeitet und sich überlegt. Und am Ende von zweiten Teil steht ja auch Q und U, also halt Quentin und Uma Thurman. Ja. Und danach haben sie ja nie wieder das gemacht. Und das war immer schon so eine Sache, warum haben sie danach... Ich meine, Samuel L. Jackson kommt in jedem Tarantino-Film vor.
Ja, das stimmt. Der kommt generell in jedem Film vor. Genau, so wirklich Star Wars, Avengers, scheißegal, der ist überall mit drin. Ja, das ist krass, auch dass sowas so MeToo-mäßig jetzt nicht irgendwie nochmal aufgekommen ist.
Weil ist doch, das ist genau
das Folge von MeToo. Ach, das war, aber das jetzt erst rauskommt, das überrascht
mich. Der Film ist
von 97, nee, von 2003, egal.
Ja, weil Weinstein auch während der Zeit, wo sie halt Kill Bill promotet und so hat, auch sich an sie halt, an ihr vergangen hat. Und deswegen ist es halt auch zu dem Zeitpunkt rausgekommen, weil sie die generell da mal ausgepackt hat über die ganze Kill Bill.
Alter, das ist mir schon ein bisschen unangenehm jetzt.
Ja, also ich meine, das
ist auch noch geil, aber...
Genau, das habe ich mich auch gedacht. Aber ich lasse mir diesen Film nicht davon kaputt machen.
Ja. Ja, ist aber schon irgendwie... Also ich finde es halt immer... Warum sind Hollywood-Leute immer so? Warum ihr nicht einfach halt das Geld zahlen für den Schaden, den sie erlitten hat und gut ist? Weil es gibt ja schon einen Grund, warum es sowas gibt und warum man so eine Versicherung hat für eine Produktion. Habt ihr noch was zu Kill Bill?
Ist Kill Bill für euch so ein klassischer Tarantino? Oder würdet ihr sagen, dass er ein bisschen raussticht?
Es ist so ein bisschen, wie ich mir eine Anime-Version von Tarantino-Filmen vorstellen würde.
Du hast Anime-mäßig.
Nein, weil er hat schon natürlich sehr eindeutige japanische Anlehnungen. Auch halt allein der Anzug, den sie trägt auf dem Cover, ist ja von Bruce Lee.
Ja.
Ja, genau. Halt inspiriert und so weiter.
Inspiriert, ja, genau.
Ja, genau. Und das ist halt, ich glaube, da hat er immer so die ganze... Japano-Nerd-Geschichte ins Boot geholt und hat gesagt, okay, jetzt möchte ich mich einmal komplett ausleben, deswegen auch die 15 Minuten Anime-Sequenz da drin und diesen Fight gegen die Crazy 88.
Die im Volume 2, diese ganze Trainingssequenz mit Pei Mei und...
Ja.
Also das ist ja auch diese ganzen, das ist ja super alles auf Samurai und Ninja-Sachen.
Generell die ganze Hattori-Hanzo-Geschichte und so.
Ja. Ninja!
Ja, also es ist wirklich kein klassischer Tarantino. Also dafür sind die anderen dann doch zu westlich, würde ich sagen. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall so dieser Schlag nach Osten, würde ich sagen.
Ich würde es auch irgendwie am Grad der Gewalt eigentlich ausmachen, weil es halt krass, also ich sag mal, die Gewalt ist sehr ästhetisiert so. Das finde ich vielleicht bei den anderen Filmen ist nicht so extrem. Mhm. Klar, Tarantino-Filme sind jetzt nicht alle super harmlos, so was Gewalt angeht. Aber ich finde, bei einem Pulp Fiction hat irgendwie, wenn was Krasses passiert, hat das immer so einen Grund und wird irgendwie sehr stark aufgebaut. Bei Kill Bill passiert halt alle 5 Minuten irgendwas Krasses so. Deswegen.
Ist das denn moralisch vertretbar in dem Film? Weil wir hatten auch letztens auch die Diskussion bei Shape of Water
mit der moralischen Vertretbarkeit. Also sie geht halt jetzt nicht rum und köpft einfach irgendwie Leute, die nichts... Also die Leute, die sie angreift, sind entweder die Menschen, die ihr in der Vergangenheit Schlimmes getan haben oder sie jetzt gerade halt daran hindern wollen in der Form, Art und Weise...
die sie in Gefahr
bringt. Genau. Es gibt sogar diese eine Szene mit den Crazy 88. Dann muss man vorstellen, sie kämpft halt gegen nicht 88 Leute, das sind ein bisschen weniger, aber sie nennen sich Crazy 88, weil das halt cool klingt. Mhm. Und sie sagt auch, nachdem der Kampf vorbei ist und alle soweit kampfunfähig sind, dass die überlebt haben, dürfen gehen, die Körperteile, die sie verloren haben, bleiben da. Und es gibt einen jungen von diesen Yakuza-Typen, den sie zweimal während dieses Riesenkampfes verschont. Und ihn das letzte Mal halt auch mit dem Katana auf den Hintern haut und meint, ey, Junge, geh zu deiner Mutter jetzt und lass dich nicht mit den Yakuzas ein und dann ihn halt rausjagt und ihn nicht umbringt, sondern vorher noch sein Schwert kaputt schneidet und dann sagt, Junge, hau ab jetzt.
Komm. Auch kompletter Quatsch. So, ja. So ein Schwert so, zack, zack, zack.
Ja, das ist halt das krasseste Schwert. So. Das ist ein Hattori-Hanzo-Schwert.
Selbst ein Hattori-Hanzo-Schwert.
Doch, Hattori-Hanzo-Schwert, das sind so krass.
Du könntest nicht mal die stumpfste Rostklinge, könntest du nicht mal so durchtrennen.
Die Schwerter von dem waren so krass, dass ich geschworen hat, nie wieder ein Schwert herzustellen.
Okay. Auf jeden Fall.
Kleiner Schwert-Fanboy.
Ganz kurz, für mich ist das der Prototyp von Tarantino-Filmen. Weil das die Sachen gut macht, die Pulp Fiction, also noch besser macht, die Pulp Fiction gut gemacht hat und noch neue Sachen macht. Also ich weiß nicht, irgendwie das ist so der Film, an dem alle anderen Tarantino sich bei mir messen müssen.
Okay.
Ja, alles klar.
Ja. Zusammengenommen können wir sagen, ist ein ganz guter Film.
Ja. 2 von 5.
Dann ist mal wieder Zeit, einen kleinen Exkursfilm einzunehmen, und zwar Sin City. Was war denn seine Beteiligung daran? Er hat
Regie gehabt. Eine Szene, glaube ich. Eine
Szene, das wollte ich nur, ich will, deswegen können wir doch ganz kurz abhaken.
Okay, welche Szene? Weißt du die?
Die Szene, wo der Charakter von Clive Owen und Benicio del Toro im Auto sind, nachdem der Toro sich quasi selbst, also Jackie Boy heißt der, glaube ich, sich selbst erschossen hat, quasi aus Versehen.
Weißt du das? Ja.
Wo er diesen verstopften Lauf hat, dann schießt er ab und dann fliegt mir der Lauf ins Gesicht. Mhm. Und dann will er ihn ja zu dieser Teergrube bringen. Und diese Szene, wo er dann sich vorstellt, dass er wieder zum Leben erwacht und sich mit ihm unterhält, wo sie von der Polizei angehalten werden, die Szene hat Tarantino halt gedreht.
Ist das wirklich so eine Szene, die man unbedingt von Quentin Tarantino hat führen lassen?
Ja, weil das halt eine Dialogszene ist. Und dieser Dialog, der ist schon ziemlich geil gemacht auch, weil du merkst halt, dass diese Szene gerade dialogmäßig raussticht, weil der Rest des Films super gut ist. Ich liebe diesen Film, aber keiner von den anderen Dialogen diese Qualität erreicht. Also die sind die ganze Zeit so ein bisschen flach und ein bisschen dumm und soll ja auch so. Mhm. Und dann kommt halt diese Szene und danach sind sie wieder flach und dumm.
Das stimmt, das ist so, wenn Säufer auf einmal anfangen, so über Politik zu argumentieren, so, also, Moment, was da jetzt passiert? Und dann so, ja, Fußball. Ja, da können wir eigentlich auch mal einen Podcast zu machen über die Sin City-Filme. Weil ich finde halt, es ist halt ein kürzeres Subject als Quentin Tarantino, kann man mal schnell machen.
Deswegen. Ich weiß nicht so, ja. Den nie zu Ende geguckt, ich finde den
echt so nicht? Furchtbar. So lustig, also ich habe Sin City 2 vor dem ersten gesehen. Und dann habe ich erst den ersten gesehen und dachte so...
Ja, okay, dann ist es vielleicht nicht so schlecht.
Weil das ist der erste Stil, der jetzt abgefahren ist. Ne? Ja. Nun gut, wir haben uns eben schon intern darauf geeinigt, dass wir das in 2 Teiler machen werden, mindestens in 2 Teiler. Und dementsprechend verabschieden wir euch heute. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß an einer weiteren Folge The Irrelevance, der Medien- und Philosophie-Podcast.
Lächerlich, weil wir noch nie philosophiert haben.
Natürlich, wir philosophieren die ganze Zeit.
Ja, aber eigentlich philosophieren wir nur privat.
Nein, wir philosophieren über Privates.
Ja, aber das nehmen wir nie auf.
Philosophie passt eigentlich überall rein. Du kannst zu allem Philosophie sein. Ich schon. Ich finde auch immer noch den, eigentlich, wenn wir das auf der Couch aufnehmen würden, können wir auch sagen, wir sind ein Philosopher.
Das ist genial.
Danke. Und mit diesem Kompliment möchte ich gerne rausgehen. Erstmal noch vielen Dank an Noel und Matthias, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid für Part 2 auch wieder dabei.
Immer gerne.
Einmal hooked.
Ich glaube, wir haben jetzt wie viele Filme geschafft? 4 oder so?
5 mit.
Dann sind wir auf jeden Fall bei der goldenen Mitte, würde ich sagen. Alles klar, dann verfolgt uns über alle Kanäle, die wir so kennen. Lasst ein Like da. Gebt uns eine Sternebewertung auf iTunes, damit wir da auch ein bisschen in die Top 10 kommen und bla.
Sind wir das nicht schon?
Natürlich.
In der Top 10?
Ja.
Das wäre richtig krass. Also am Sonntagnachmittag, wo sowieso kein anderer abläuft, dann sind wir in der Top 10.
Ja.
Naja gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.